Es ist eine unheilbringende Melodie, die euch begrüßen soll, heute am Sonntag. Herzlich willkommen. Hier ist Fest und Flauschig.
Hallo.
Aus den heiligen Hallen, aus den heiligen kreativen Hallen, in denen ich normalerweise Musik mache, begrüße ich heute Jan Böhmermann, der bei mir zu Hause zu Gast ist, in meinem Studio.
Ich bin zum allerersten Mal in deinem nagelneuen Studio und ich muss sagen, erstmal hat mir dieses Viertel hier sehr gut gefallen. Also wahnsinnig viele Botschaftsresidenzen. Jedes Mal, wenn ich dich besuchen komme, privat,
ja,
habe ich das Gefühl, in den letzten 11, 12, 15 Jahren, es ist ein kleines Upgrade. Es fing an mit dieser ganz schlimmen, neben dieser Disco, in dieser kleinen Einzimmerwohnung mit der Matratze auf dem Boden und den vielen abgebrochenen Spritzen im
Treppenhaus. Da warst du ja auch mal.
Ja, dann als nächstes habe ich mich irgendwo außerhalb Berlins quasi fast wiedergefunden. Dann dieser riesige Altbau jetzt bis vor kurzem und jetzt bin ich hier in diesem nagelneuen Viertel, wo du jetzt dein Studio hast. Und das ist, muss ich wirklich sagen, das ist die absolute Krönung.
Was das ist Premium, ne? Das kann man so
und
sagen.
Und da spürt man wirklich, dass du Nummer 1 Album gehabt hast dieses Jahr.
Dankeschön, Jan. Ja, genau. Wenn wir jetzt schon so anfangen, kann ich sagen, Jan ist heute Morgen, er hat mir sogar einen Live-Ticker geschickt, zu mir. Ich bin natürlich seit 7.30 Uhr am Ackern im Studio für die neue Platte schon wieder. Und Jan hat sich mit, wie heißt das nochmal, wenn du sowas schickst, das ist ein direkt...
Standortteil.
Mit dem Standortteil. Und ich war hier nervös, hab Kaffee gemacht, hab Brötchen geschmiert. Und du kamst an, hab schon Kaffee getrunken, hab schon gegessen. Wann bist du denn heute Morgen aufgestanden?
Ich bin heute Morgen um 7.30 Uhr aufgestanden. Ich fand das ganz süß. Ich hab dir, als ich losgefahren bin, ich bin wirklich am anderen Ende der Stadt ins Auto gestiegen. Und du wohnst wirklich, also das Studio ist ja komplett am anderen Ende der Stadt. Ich muss wirklich anderthalb Stunden durch Berlin fahren. Und da habe ich dir den Standort geschickt, wie so ein altes Pärchen. Und ich habe gespürt, dass du auch selbst den Eichhörnchen Bescheid gesagt hast. Jan ist gleich da, haut ab. Ich kam hier an und alle Tiere standen so stramm an der Straße und Leute, noch die Rehe haben sich noch gekämmt. Also ich war wirklich.
Und die Nachbarn haben durch die Vorhänge geschaut. Wann kommt er? Ist das wirklich?
In der WhatsApp-Gruppe hat Olli schon durchgegeben. Ja, kommt jetzt gleich in die Straße reingefahren. Aber ich muss sagen, das Viertel ist wirklich beeindruckend.
Dankeschön.
Das ist ja unglaublich.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass uns mal so ein asozialer Typ wie ich in so eine Gegend schafft. Ne?
Also wirklich, hier hängen teilweise Fahnenmasten mit Fahnen von fremden Ländern irgendwie im Vorgarten. Unglaublich.
Es ist unglaublich. Ich wohne in einem internationalen Viertel jetzt. Aber bevor wir nur noch über uns reden, es ist ein interessanter Sonntag heute. Was haben wir denn heute für ein Datum? Heute ist der 2. Juni.
Kann das? Ja, nein, der 2. Juni ist schon? Oh ja, fuck, es ist der 2. Juni.
Es ist der 2. Juni. Donald Trump.
34 Mal schuldig gesprochen.
Und weißt du was? Das wird ihn nur noch stärker machen.
Ja, glaube ich.
Das ist leider das. Nein. Ernsthaft war das mein erster Gedanke. Die Welt ist so verkommen und so verrückt, dass es inzwischen so ist, dass viele sagen, Lüge oder auch das einfach nicht wahrhaben wollen. Und tatsächlich glaube ich, dass der 82-jährige Joe Biden aus dieser Niederlage im Gericht von Donald Trump keinen Gewinn hervorziehen kann, oder?
Ich glaube, also ein Gewinn wird er davon nicht ziehen. Und ich glaube auch nicht, dass er dadurch, dass das jetzt für ihn super vorteilhaft ist, was mich total schockiert ist, wie egal es eigentlich ist.
Ja.
Also dass offenbar so ein Rechtssystem, was auch so alt ist wie das Rechtssystem in den USA, so runtergerockt werden kann durch populistische Politiker, dass es vollkommen scheißegal ist, was ein Richter für einen Richterspruch oder eine Jury entscheidet, ob jemand schuldig ist oder nicht. Da haben sich einfach große Teile der Bevölkerung von deren Rechtssystem offensichtlich verabschiedet.
Natürlich.
Und das finde ich total krass.
Ich glaube, das kam alles auch mit der Corona-Zeit tatsächlich, dass man so sagt, die Gesetze gelten nichts mehr. Das ist ein weltweites Phänomen, dass man jetzt denkt, die da oben haben sowieso alles, das geht sowieso alles gegen uns und so. Ich glaube, das ist einfach ein grundsätzliches Gefühl, was in den letzten Jahren immer größer geworden ist.
Ja, aber ich frage mich, wie man damit am schlauesten umgeht. Ich habe in den Kommentaren nach dem Urteil gelesen, am Freitag und am Samstag, das war übrigens einer dieser Tage, wo man dann morgens aufsteht und auf dem Handy so 7 Eilmeldungen in der Nacht reingekommen sind. Und da haben viele gesagt, ja, die Demokraten in Amerika würden sich jetzt aufgrund dieses Schuldspruchs, das Strafmaß wird ja noch verkündet, erst nächsten Monat, aber aufgrund dieses Schuldspruchs sind die Demokraten seien so verhalten. Und ich frage mich, warum eigentlich? Also warum kann man nicht sagen, das ist jetzt offensichtlich ein Straftäter. Ein Straftäter möchte Präsident der Vereinigten Staaten werden und es kann sein, dass er eine Bewährungsstrafe bekommt. Knast wahrscheinlich nicht, aber der ist verurteilter Straftäter. 34 Mal schuldig. Nicht einen einzigen Zweifel gehabt, die Jury.
Aber wenn der jetzt auch noch wirklich Präsident werden würde, das wäre doch wirklich ein katastrophaler Fehler für alle, ne? Für die gesamte Verfassung.
Also ich finde es total spektakulär interessant, wie das sein kann, dass Leute nur weil sie wollen, dass irgendjemand gewinnt oder jemand anders nicht gewinnt, alle Regeln und alle Konventionen über Bord schmeißen und Urteile nichts mehr zählen, Gerichte nichts mehr zählen und das alles komplett egal ist. Und das finde ich irgendwie interessant, ja, sich das anzuhören. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns in Deutschland auch so ist. Also, dass jetzt Höcke da in Thüringen irgendwie verknackt wurde zu irgendwas, da gab es jetzt nicht so einen Riesenaufschrei. Da haben alle gesagt, ja gut, so ist das halt.
Dann ja, aber bei dem ist es jetzt auch kein großes Geheimnis mehr gewesen, dass der einfach ein Nazi ist, sag ich mal. Der hat jetzt nicht mit den, darf man das so sagen?
Ja, das darf man sagen. Aber ich meine, so die Achtung vor Gerichten. Mhm.
Es ist ja genauso hier mit den Reichsbürgern, die ja auch ihren Pass wegschmeißen und sich so ein Fantasie aus dem Übsheft von, wer ernsthaft, die machen
das,
ja.
Das ist übrigens, ich hatte teilweise bei einigen Häusern, wo ich eben vorbeigefahren bin, habe ich gedacht, kann das sein, dass hier eventuell so ein kleines Mini-Reich gegründet wurde?
Nee. Das glaub ich habe hier schon geguckt. So. Ach so. Das sind ja relativ saubere Leute. Okay. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen. Es kann sein, dass es halt. Wir sind in einem großen Raum, in dem noch relativ wenig Möbel
jetzt
sind.
Jetzt sehe ich mal den Buddha hier persönlich. Ja. Guck mal, das ist der, den sehe ich sonst immer nur über, oh, ist das schön. Ich
mache auch noch ein Foto für unsere, für die Kampagne.
Das ist ja toll. Und du hast mir gerade ganz viele Geschenke gegeben, die bei dir aufgelaufen sind.
Ja, Sachen. Zum Beispiel seit Jahren die Freddie Mercury-Tasse, die ein Fan uns geschickt hat. Mir eine Lemmy-Tasse und die eine. Und ich habe die beide gehabt und dachte, jetzt die mitbringen ist ja auch Quatsch. Aber jetzt nimmst du sie mal schön mit. Dann habe ich ein Porträt von dir bekommen. Hat jemand gemeint? Das machen wir auch gleich nochmal ein Foto von.
Das sieht wirklich ganz toll aus. Lieben Dank. Das steht leider nicht drauf. Doch, es steht drauf, von wem es ist. Es ist von 2016, so lange hast du das jetzt hier schon
rumliegen? Kann sein, dass ich das schon sehr lange rumliege, aber ich wollte es ja, ich wollte es dir ja unbedingt noch geben. Ich finde,
du hast das einfach seit fast 8 Jahren hier liegen?
Ich habe diese Truhe hier, siehst du diese rote Truhe? Ja. Und diese Truhe, da ist eigentlich alles drin, relativ überschaubar, mit Sachen, die ich gesammelt habe aus meiner musikalischen und aus meiner Podcast-Karriere und so. Es ist relativ, es ist ein Zimmerfreischal drin, habe ich gerade gesehen. So eine kleine Erinnerung. Was toll ist,
in dieser Truhe könntest du dich auch beerdigen lassen.
Ich weiß, ja, das ist tatsächlich
groß genug.
Hast du auch so eine Truhe?
Nee, ich habe so Kisten, wo ich die Sachen reintue, wo ich auch das Gefühl habe, dass irgendwann, wenn mein Nachlass irgendwie sortiert wird, da relativ viele weirde Sachen zutage kommen, die man einfach so reintut, weil man das so das nicht wegtun möchte, aber irgendwie auch nicht, noch nicht so richtig appreciated. So,
davon habe ich ganz viele Schubladen und Truhen mit Sachen, wo man noch nicht weiß, ich bin nicht bereit, die wegzuschmeißen. Was jetzt bei mir auf dieser letzten Umzugsreise passiert ist, ich habe meine ganzen Motiv-Shirts jetzt weggepackt erstmal. Viele habe ich schon verlost über Instagram.
Weggepackt? Oder sind die weg? Oder sind die weg?
Die sind jetzt im Keller bei mir. Ich will die immer mal wieder verlosen. Da sind geile Band-Shirts dabei und so. Weil, das klingt jetzt auch peinlich, aber ich war neulich auf Metal-Konzert und ich finde, Männer ab 50, die dann noch die Band-Shirts tragen, es ist, ich weiß, du bist Musikfan, ich weiß, du liebst die Band, du willst dir auch den Respekt äußern und sowas alles, aber es sieht einfach peinlich aus. Und auch wenn du der größte Musikfan bist, ich finde, die Band nimmst dir nicht übel, wenn du im Publikum stehst und 55 bist und kein Shirt von der Band trägst. Keiner nimmt dir das mehr übel, keiner erwartet das von dir und tatsächlich geht mein Trend in Richtung schwarze und weiße einfarbige Shirts.
Ich finde das immer ganz spektakulär. Ich benutze dieselben Adjektive den ganzen Morgen schon, weil ich bin total allein, dass wir uns gegenüber sitzen in einem Umfeld. Ist das ist wirklich wie bei dir in der, ich bin bei dir in der Höhle. Das war lange nicht mehr so. Auch anders, als wenn wir bei Susanne zum Beispiel aufnehmen, im Apparat oder irgendwo sonst außerhalb. Das ist nochmal was ganz Besonderes. So nah war ich dir selten wie heute.
Ja, und dann kommt auch dazu, dass du, ich kann mich daran erinnern, als wir noch bei Radio 1 waren und im Gleisdreieck, da mal so ein Performance, da war gerade die Wahl 2012 und wir haben beide noch einen Einspieler gemacht. Bei mir zu Hause, ganz schnell.
Stimmt.
Du warst der Modeberater von Angela Merkel und ich von Per Steinbrück.
Alter, wo war das? Das war ja noch eine andere
Wohnung. Das war in Kreuzberg 61, in der Zossener Straße
damals. Ach du Scheiße.
Ja, also das ist, wir könnten auch ein paar Sendungen machen, wo wir nur über unsere Vergangenheit und wo wir uns schon gesehen haben reden. Aber es liegt momentan zu viel an, Jan.
Ich wollte echt sagen,
hast du da nicht mal einen Film von Stormy Daniels gesehen?
Habe ich leider nie gesehen.
Das war auch vor meiner...
Große Schwäche von mir. Ich kenne mich auch überhaupt nicht gut aus mit Starnamen von Pornostars und sowas. Dafür muss ich sagen, bin ich zu wenig interessiert an allem, was...
Ich habe noch ein, zwei Namen im Kopf, von die ich damals...
Also ich habe Mia Khalifa, habe ich mal mitbekommen, dass die wohl ein Superstar war.
Der sagt mir zum Beispiel gar nichts.
Sasha
Grey war ja ein Superstar.
Genau.
Sasha Grey ist inzwischen Gamerin geworden und auch jemand, der eigentlich, den man immer cool fand, muss man sagen, damals schon. Stormy Daniels hat, glaube ich, in den 90ern Pornos gedreht und ich glaube, das war die aktive Pornozeit von Donald Trump und als er dann mächtig wurde, hat er gedacht, einmal mit Stormy Daniels.
Meinst du? Ach so, meinst du echt?
Ja, ja. Ich glaube, das ist so eine...
Was macht eigentlich Gina Wild?
Michaela Schaffrath, der folge ich auf Instagram oder Facebook. Ganz liebe Grüße, die mag ich total gerne aus der Ferne. Also ich habe die nur mal, die spielt Theater und macht, glaube ich, einen ziemlich guten Job damit auch. Mhm. Und ich habe die immer nur, ich glaube, nee, wir haben uns nie geschrieben, aber ich finde die sympathisch. Ich finde, das ist.
Ich weiß, dass mein lieber alter Kollege Jens-Uwe Krause von Radio Bremen 4 oder inzwischen Bremen 1, dass der auch eine ganz innige Medienfreundschaft zu Michaela Schaffrath pflegt und die auch immer ganz cool abgeliefert hat, wenn die im Studio da war. Die war, glaube ich, sehr aktiv und dann irgendwann hat sie nur noch von ihrem Ruhm gelebt, von früher.
Ja, das ist, glaube ich, immer so, dass die irgendwann aufhören damit und dann werden aber natürlich noch von den Produktionsfilmen über Jahre hinweg die nochmal vermarktet mit einem neuen Cover und ähnliches. Ich erinnere mich an diese Namen aus meiner Kindheit, Theresa Orlowski,
Beate. Dolly Buster. Wie alt ist Dolly Buster?
58.
54 Jahre alt.
Ja.
Ich hätte gedacht, die ist jetzt irgendwie über 70.
Ich habe nie ein Porno mit ihr gesehen.
Ich auch nicht. Ich habe sie immer nur als Talkgast wahrgenommen. Und die ist in die Politik gegangen. Anina Dukakis hat jetzt sich, glaube ich, so ein FDP-Politiker mit dem zusammengekommen. Stimmt, ja. Also es gibt eine Nähe. Theresa Orlowski ist 70 Jahre alt. Sibylle Rauch, Danuta Lato, Ilona Staller. Alles so 80er Jahre Pornostars.
Taylor Rain. Kennst du Taylor Rain noch?
So ein Taylor Rain. Kenn ich nicht, ne?
Nee, die fällt mir gerade noch ein.
Fällt mir nicht ein,
wusste ich. Ja. Aber das ist jetzt auch ein Thema, da machen wir noch mal einen eigenen Podcast.
Da sollten wir mal wirklich, was aus denen geworden ist und so. Und warum es so, ich kenne auch nur Rocco Siffredi als Männer-Pornostar.
Ja.
Und das männliche Pornostar ist immer so ein bisschen, das nie so richtig schaffen, ne?
Außer Rocco Siffredi.
Ja.
Und also Rocco Siffredi hat eine Dokumentation gehabt, die auf Netflix lief und die war wirklich krass, finde ich so, ne? Weil der nun mal in einer anderen Welt auch als wir aufgewachsen sind und auch sehr, es läuft alles über Sex und ich werde diese Geschichte halt nie vergessen. Wir reden auch noch gleich heute über andere Themen.
Über Fußnägel zum Beispiel, über Vorhäute, aber jetzt mal ganz kurz dieses Thema abhaken.
Rocco Siffredis Mutter ist gestorben, erzählt er am Ende des Podcasts. Und die beste Freundin seiner Mutter, die damals 80 Jahre alt war und die er immer sehr gemocht hat, und die waren danach bei der Beerdigung und danach ist er mit ihr irgendwie nach Hause und sie hatten Oralverkehr. Also sie hat ihm oral befriedigt und er sah das als Abschluss zur Freundschaft der besten Freundin seiner Mutter. Und er erzählt das so, dass er meint, und es ist so absurd und so weird gewesen, dass ich auch, also man saß da so und dachte so, alright, das ist jetzt ein Twist in dieser Geschichte, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Naja, und jetzt gibt's eine Dokumentation über eine Serie über sein Leben, aber irgendwie hat mich das noch nicht gereizt, mir das anzugucken.
Ich komme jetzt nicht leider aus den optischen Eindrücken raus. Du hast mit Warum hast du denn Yakult mitgebracht?
Ich dachte für dich und mich ein kleiner Yakult.
Hast du auch so Werbereste aus den 80er Jahren in deinem Kopf drin, dass man Yakult zu sich nimmt?
Ich trinke das wirklich gerne und ich glaube, das ist
mein Darm. Das sieht aus wie ein Buttplug, Alter. Das sieht aus wie ein trinkbarer Buttplug.
Ja, jetzt sind wir
wie eine Sicherung.
Die versexte Sendung heute.
Wie so eine alte Sicherung. Weil kennst du noch die alten Sicherungskästen, wo man die so rein mit Schraubsicherung? So sieht es aus. Ich trinke das jetzt mal. Das ist das Geheimnis von Olli Schulz.
Das ist mein Schönheit.
Yakult.
Das ist mein Schönheitsgeheimnis. Genau, wir öffnen den jetzt.
Aber nicht Kitschimera, du hast aber nicht den Kitschimera Reizdarm.
Was ist denn das?
Kitschimera Reizdarm ist doch so eine Werbung mal von der Tagesschau. Die haben den Fehler gemacht, dass sie so oft das Wort Kitschimera an das Wort Reizdarm gepackt haben in der Werbung. Also Kitschimera Reizdarm, dass immer wenn jetzt bei mir im Privatbereich einer pupsen muss, alle mal sagen, du hast wohl ein Kitschimera Reizdarm. Vielleicht ist das inzwischen auch so eine Kondition in der Proktologie. Sie haben leider einen Kitschimera-Reizdarm.
Sorry. Jan.
Ich trinke den jetzt.
Ich hab den ausgetrunken. Ja, sofort.
Einfach einen Schluck.
Ja, super lecker.
Ja, cool. Ist ein bisschen, warum ist das aus Plastik? Das ist so eine Plastikverpackung. Ich sehe da schon eine Schildkröte mit eurem Kopf rumschwimmen in Indonesien.
Ja, nur echt mit japanischem Ejakulat. Magst du nicht?
Ich trinke das so. Es schmeckt so ein bisschen wie exquiser Käsekuchen.
Hast du noch nie einen Yakult getrunken?
Nee. Es schmeckt wie exquiser Käsekuchen zum Trinken.
Dann pass mal auf morgen früh, wenn dein Darm dich begrüßt. Nämlich mit einer richtig schönen, festen Umarmung. Das ist wirklich so, dass das wirklich hilft. Aber wir wollen jetzt, Mann, wir fangen komisch an heute, Jan. Wir müssen aufpassen.
Ich wollte eigentlich, als ich vorhin spektakulär zum 100. Mal gesagt habe, wollte ich eigentlich erzählen, als du von den Band-T-Shirts erzählt hast, dass ich ja vor kurzem so einen Klamotten-Change hatte. Ich habe gedacht, ich möchte mich nicht mehr in Kapuzenpullovern rumdrücken wie so ein 35-Jähriger, sondern bin jetzt auf Oversized Billie Eilish Karo-Hemden umgestiegen.
Hast du schon die neue Billie Eilish-Platte gehört?
Nein, habe ich noch leider noch nicht die Zeit zu gehabt, weil ich so viel arbeiten muss.
Ich habe sie gehört, gerade gestern, und? Hier auf meinem Plattenspieler, der hinter uns
hinter dem Buddha steht.
Ich finde sie okay, es ist sehr experimentell und ich finde das ganz geil, dass sie so experimentelle Musik macht, die auch teilweise so Twist hat. Es gefällt mir manchmal mehr gut, manchmal weniger gut, aber ich packe gleich den Song Blue, das ist der letzte Song auf der Platte, den packe ich gleich auf die Liste, weil ich den ganz toll finde, den finde ich richtig groß.
Ah, okay, habe ich leider nicht so richtig verfolgt, ich muss auch sagen, ich bin wirklich alleine, dass ich hier rausfahre zu dir ins Grüne, muss man ja, es ist wirklich rausfahren ins Grüne, ist für mich so ein kleiner Urlaub und ich habe zum allerersten Mal das Gefühl, so ein bisschen durchatmen zu kommen, ich habe sehr viel durchgeackert die letzten Wochen und hatte jetzt die Gelegenheit, mal nach Berlin zu kommen. Ich bin aus privaten Gründen nach Berlin gekommen, wegen...
Ach, wirklich?
Ja, es gibt eine Familienangelegenheit. Morgen wird die Leiche eines Angehörigen verbrannt.
Oh Gott, nein.
Der Angehörige wird aber noch ausgesucht.
Hast du nicht Angst, dass die Angehörigen manchmal deinen Podcast hören?
Ich glaube, die schalten nach 5 Minuten ab, weil das Gelaber nicht auch noch als Podcast hören wollen. Ja, die kennen das ja von zu Hause. Nein, es ist eine Familienfeier und ich bin mit dem Auto seit langem wieder mit dem Auto hierher gekommen. Normalerweise fahre ich mit Zug und habe dann in Berlin eigentlich kein Auto, aber bin jetzt mit dem Auto hierher gefahren und ich habe von der Stadtgrenze Dreilinden. Gestern war ich im Prenzlauer Berg, habe Freunde besucht, wollte im Prenzlauer Berg Freunde besuchen.
Wie fandest du das da?
Ich muss kurz sagen, ich bin von der Stadtgrenze Dreilinden bis zum Prenzlauer Berg, hat es 1 Stunde und 50 Minuten gedauert.
So weit,
wie kann das denn sein?
Ja, das ist einfach arschweit. War auch Stau, ne?
Es war nicht nur Stau, sondern Google Maps ist komplett überfordert gewesen, weil das andauernd neu berechnet wurde. Andauernd eine schnellere, eine langsamere Route. Dann gab es Ampeln, vor denen auf einmal 2 Kilometer Stau war. Und dann dazwischen diese Fahrradfahrer, die so eine ganz eigene Personality haben,
wie in Berlin. Ja, ey, das nervt so.
Aber es ist nicht wie in Münster, wo man weiß, als Autofahrerin musst du dich unterordnen. Du hast nichts zu sagen. Sondern es ist eher so, da überholt dich einer rechts, einer links, einer fährt vor dir über die Straße und denkst du, Leute, ich gebe super gern Acht auf euch, aber ihr müsst echt aufpassen. Es ist mega gefährlich.
Ja, es ist auch eine große Katastrophe, weil diese Busspuren sind breit, die Fahrradwege sind breit, aber keiner fährt da, die Autos sind genervt, die Fahrradfahrer sind hier immer Anschlag, immer Halsschlag, gerade wie eine Currywurst, weil die immer aggro sind. Ich habe hier schon Sachen erlebt, auch von Leuten, die so schwitzen. Es ist wie so ein Krieg, also ich will es hier nicht vergleichen, aber es ist wirklich so kleiner Krieg, der so stattfindet auf den Straßen. So.
Ja, was mir aufgefallen ist, es hat niemand gehupt. Also in Marseille oder in Paris, bei den Situationen, die ich da gestern erlebt habe, hätten die Leute andauernd, der hat auf der Hupe gesessen, in Berlin alles so in sich reingefressen.
Ja. Und dann irgendwann explodiert es, irgendwann steigt einer einfach, habe ich schon ein paar Mal erlebt, Familienvater steigt aus, geht zu meiner, komm raus, Alter, komm raus! Was willst du von mir? Und dann steigt der andere aus, dann brüllen sie sich an und drumherum stehen Leute und gucken sich das an.
Und filmen. Berlinistcool.de.
Ja, Berlinistcool.de oder wie heißt nochmal die Seite?
This is Berlin Bitch.
Berlin Bitch, das ist eine super Seite von diesem Typen, der... Von diesem Dopehead, wie ich immer sage. Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Ich folge ihm, glaube ich, sogar privat. Ich bin Fan von
Liebe Berlin. Grüße.
Ich kann es nicht gucken, weil ich habe kein Instagram gerade drauf.
Hast du tatsächlich? Zeig mal.
Ich habe kein Instagram und kein TikTok.
Du hast es hier wirklich runtergezogen? Ja, ich dachte, das ist immer nur so ein Spruch.
Nein, ich habe die wirklich runtergezogen. Ich mache das immer so, das ist mein Ding. Ich weiß, das finde, aber wenn ich das einfach drauf habe, dann erwische ich mich zu oft beim Rumscrollen von diesen scheiß Reels. Und das ist einfach, und dann werden mir Sachen so, die ich einfach, Annie the Duck Probleme oder so reingespült. Und das will ich einfach auch nicht weiter verfolgen.
Ich bin letztens in ein Rabbit Hole reingefallen und ich weiß nicht, ob du da schon mit Berührung
Stormy
hattest.
Daniels?
Nein. Es handelt sich um einen, ich möchte den Namen, weil das Restaurant ist ein, es geht um ein Restaurant, das ist in Frankfurt-Bornheim. 500 Meter entfernt von meiner Wohnung, wo ich habe mal in Frankfurt gewohnt, für eine Zeit lang, für so ein halbes, dreiviertel oder ein Jahr, in der Martin-Luther-Straße. Liebe Grüße.
Ich habe auch mal in der Martin-Luther-Straße gewohnt.
Der Martin-Luther aus Wittenberg?
Ja, ich habe in der Martin-Luther-Straße 1A gewohnt, und zwar am Michel, ich schwöre.
In Hamburg.
In Hamburg. Ja. Und weißt du, wer im Haus Nummer 2 gewohnt
der
hat?
Der Papst.
Also das war vor meiner Zeit, Heino Jäger, wenn dir das was sagt.
Nee.
Okay, das ist ein Kabarettist im weitesten Sinne gewesen, Vorbild oder beziehungsweise Inspirationsquelle von Rocco Schamoni, Olli Dittrich, von vielen, vielen Leuten. Und auch ich lieb den über alles.
Ach echt?
Ja, ja.
Also in der Nähe dieser Straße in Frankfurt-Bornheim gibt es ein Restaurant, das ist in einem alten Bürgerhaus, so ein richtiges, weißt du, so ein, wie sie überall in Deutschland rumstehen, so ein verklinkertes, in den späten 70er, frühen 80ern gebautes Bürgerhaus.
Ja.
Und da gab es eine Gastronomie drin und diese Gastronomie wurde neu vermarktet und neu ausgeschrieben und da ist ein Restaurant reingekommen, was erstmal sich so präsentiert hat, als ja, wir machen hier im Bürgerhaus die Gastronomie. Es ist aber in relativ kurzer Zeit zu einer absoluten, also SPD-Mitglieder sagen wahrscheinlich Protzgastronomie geworden, wo große Autos vor der Tür stehen. Und dieses Restaurant hat einen riesen Instagram- und TikTok-Followerschaft. Ich folge mit mehreren Dark-Accounts, folge ich diesem Restaurant auch. Und vielleicht hast du den auch schon mal gesehen. Warte mal, ich schau mal kurz rein, ob ich dir ein bisschen was...
Aber es ist ja Steaks und Salad und Pommes.
Pass auf, ich spiel's mal ab, ich bin direkt am Handy dran. Es gibt einen jungen Mann, einen Servierer, der heißt Jan, das ist er hier. Es ist er hier. Und er hat vor allem eine ganz tolle Ansprache, wenn er an den Tisch kommt. Es geht um Charcuterie Boards. Guck mal. Ich zeig dir mal das letzte Reel.
Hi, servus. Zeig dir alles, Chef.
Wunderbar.
Zeig dir alles.
Ja, ja, klar. Ja.
Sehr schön. Gnocchi? Magst du deine Drinks einmal rüberstellen?
Danke. Oh, Alter.
Lachs für die Dame. Sehr gerne. Vielen lieben Dank.
Hatte ich jetzt schon keinen Bock mehr.
Heiß und fettig, aufpassen, Chef. Cheeseburger.
Also, was jetzt passiert ist, dieser Mann wird gefilmt mit einer Handykamera. Er geht an den Tisch, wo so frisch aus dem McFit gerade so ein paar, also eine aufgepumpte Gang sitzt und sich da servieren lässt. Mhm. Und alles kommt, das ganze Essen kommt nicht auf einzelne Teller, sondern auf so zwei Holzbretter direkt vorhin. Ich weiß, es ist alles kein neues Ding. Man macht Hate-Watching. Man guckt sich das an und denkt so, Alter.
Ja, und wahrscheinlich schmeckt es sogar gut. Wir wollen ja nicht alles, aber diese Art, wenn man so verkumpelt wird und dann ist das hier, hey, komm mal hier, wir haben hier noch ein paar Salads für euch. Und dann wird das alles so auf den Tisch geballert. Das ist so kultig, dass man das so nimmt.
Es ist, glaube ich, neu. Einigermaßen neu, das macht man jetzt so. Es gibt auch irgendwie teures Steak und da gibt's irgendwie Gastro, Event-Gastro mit Musik und so einmal die Woche. Der hat so eine ganz geile Art zu sprechen. Das erkennt man sofort wieder. Und das Tollste ist aber, es gibt nämlich, und das deswegen, also dieses Restaurant, das kennt ihr wahrscheinlich, viele kennen das, das ist jetzt nichts Neues. Aber das Spannende ist die Geschichte dahinter, weil es gibt einen riesigen Fight zwischen den Bürgerhausbetreibern, ich glaube, das ist der Bezirk Bornheim, und diesem Restaurant, die diesen Pachtvertrag zwar vergeben haben, aber eigentlich gedacht haben, da kommt eine freundliche Kantine rein für alle und jetzt gibt's da halt so einen Lambo-Laden, wo immer die aufgepumpten
Typen sitzen. Wo Kollege immer sitzt,
Farid Bang. Im übertragenen Sinne. Und so volksnah möchte das dann doch sehr sozialdemokratische Bornheim dann doch nicht sein mit dem Bürgerhaus, sondern das ist alles ein bisschen, und da gibt's halt Streit und die versuchen die jetzt da so rauszuholen und es gab teilweise dann schon Kontrollen von der Lebensmittelbehörde, die da mal die Küche zugemacht haben für 2 Wochen.
Wirklich?
Und so. Ja, weil das total hin und her geht. Boah. Und der Laden läuft wohl ganz gut, ist echt erfolgreich bei TikTok und Instagram. Offensichtlich ist auch in diesem Podcast, man hat mitbekommen, dass es den gibt. Aber das Bürgerhaus, in dem der Laden ist, hasst den Laden total. Und der Bezirk möchte die da raus haben. Aber es geht irgendwie nicht, weil der Vertrag unterschrieben ist. Und das finde ich, das macht total Spaß, sich das anzuschauen.
Ja, sowas ist, gibt auch manchmal eine gute Energie frei. Aber solche Läden, da kann ich mit dir heute Abend losfahren in Berlin, da finden wir 20 von.
Also ist mir auch aufgefallen. Also, dass die Gastronomen, ich bin wirklich seit langem mal wieder mit dem Auto durch Berlin gefahren. Ich hatte echt Zeit zu gucken, weil ich wollte mich nicht auf den Verkehr konzentrieren, sondern habe mir die Städte angeguckt, also die Geschäfte angeguckt. Und diese Gastrokonzepte, die es hier gibt. Es gab einen Laden, in dem es dann irgendwie die Sardinenbar, wo man dann Sardinen essen kann und so. Es gibt so spezialisierte Gastrokonzepte. Ich glaube, außer wenn man aus Berlin kommt, nimmt man das als normal wahr. Das ist absolut nicht normal.
Nee, ist es nicht.
Es ist absolut nicht normal.
Ich mag immer noch am liebsten Bedienung, also Menschen, die einen bedienen und die diskret und freundlich und höflich sind und irgendwie zur richtigen Zeit vielleicht am Tisch wieder sind. Und es gibt so Läden, ich will nicht wieder Werbung machen, aber da gehe ich einfach wahnsinnig gerne hin, weil die Bedienungen diskret sind, die Leute, die da arbeiten. Und weil die einem nicht das Gefühl geben, du bist ein Promi, obwohl die das vielleicht wissen oder so, aber nicht damit so groß
pausieren
oder dich auch nicht besonders behandeln.
Oder wenn sie einem das Gefühl geben, dass dieses Gastrokonzept schon so wirtschaftlich so ein bisschen auf wackeligen Beinen ist und dass sie das schon gerne hätten, wenn man noch ein bisschen mehr bestellt oder so.
Ja.
Und man dann da als Gast drin sitzt und ungefähr checkt, dass es eine ganz gute Idee ist, aber wahrscheinlich lang- oder mittelfristig schon wirtschaftlich eigentlich nicht tragbar ist und man dann mehr isst, als man eigentlich möchte, weil man die ja nett findet und so.
Ja.
Und dann sich wieder bestätigt fühlen, dass es ja vielleicht doch eine gute Idee ist, weißt du?
Und eins, das hatten wir neulich schon mal, du gehst in einen bekanntes Restaurant, wo du öfter warst, sitzt drin auf mehr, einmal merkst du, Scheiße, die haben die Inhaber gewechselt. Und dann traust du und sagst, stehe ich jetzt auf, weil ich merke, die Karte ist anders. Irgendwie sieht der neue Kellner verranzt aus.
Die Karte ist gleich und es schmeckt aber ein bisschen anders.
Genau, oder so. Die versuchen das von der Haupt nochmal nachzukochen und kriegen das mit dem Kartoffelpüree nicht hin oder so. Und dann denkst du, was machst du jetzt? Mhm. Aber ich bin keiner, der sich beschwert. Selbst wenn das Essen noch so scheiße war, sage ich, war okay. Ich möchte nämlich weder nochmal einen Nachschlag kriegen, dass der Koch noch irgendwas Neues ausprobiert. Und ich möchte auch nicht die Diskussion haben oder sonst was. Ich mache auch keine schlechte Kritik. Ich gehe einfach nie wieder hin. Ich finde auch Leute, die auf Google schlechte Kritiken schreiben. Ey Jan, es gibt einen Laden in Berlin. Jetzt müssen wir doch drüber reden. Und ich habe Angst, dass der Laden bald zumacht. Ich war noch nie drin. Ich glaube, es ist ein Armenier. Der hat 1961 einen Laden in Berlin eröffnet. Der Laden heißt Big Window. Jetzt sage ich es mal. Und es gibt ganz viele Berichte. Wenn ihr mal in den Laden geht, also das ist hier in West-Berlin. Ich war noch nie drin. Aber ich kenne Leute, die drin waren. Der Inhaber ist chronisch schlecht gelaunt. Und du musst das essen, was
schon
er
mal
sagt.
Super.
Du musst das essen, was er sagt. Und wenn du irgendwas, wenn du Kinder mitbringst, schmeißt doch die Leute raus. So Leute, die keinen Alkohol trinken oder die was anderes wollen, dann sagt er einfach, geht. Und das Allerbeste vom Big Window sind die Google-Kritiken. Da sind wirklich so Sachen wie, ich kam mit meinem Sohn, er sagte, der Sohn bleibt draußen. Und ich so, ich kann nicht mein Kind draußen lassen. Und so eine Geschichten. Und der Typ ist aber schon über 80. Und ich will unbedingt noch in diesen Laden, bevor der dicht macht. Und ich habe bis jetzt aber noch nie jemanden gefunden, der mit mir da rein geht, das wäre eigentlich unser Abend heute.
Big Window?
Big Window heißt der Laden.
Warum heißt es Big Window? Weil es ein großes...
Ja, weil es in den 60ern... Und der
Window ist.
Es gibt auch einen geilen Bericht darüber. Könnt ihr jetzt alle googeln. Und das ist, glaube ich, ein Laden, den man nochmal besuchen sollte, wenn man auch mal schlecht behandelt werden will. Aber das Problem ist, das Fleisch soll da so gut sein, dass man deswegen immer wieder dahin geht. Also das ist eine Geschichte. Jetzt habe ich es verraten hier. Vielleicht hätte es. Ist auch
Big
egal.
Big Window. Ja, warum denn nicht?
Schaut euch mal die
Local
Kritiken
Heroes.
An.
Local Heroes.
Der wird jetzt morgen ruft an. Hier ist der Chef von Big Window. Was nimmst du den Namen von meinem Laden im Mund, du Penner? Es gibt nämlich Leute, die sind einfach chronisch so drauf. Und der sitzt da auch auf diesem Foto davor. Ich hätte es mir so gerne mal angeguckt. Ich weiß nicht, wie lange der Laden noch, wie viel Zeit dem noch bleibt, da die Saison weiterzuführen. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein interessanter Laden. Also mein Tipp, auf Google die ganzen Kritiken mal lesen.
Ich habe viel Feedback bekommen übrigens auf meinen kleinen Approach, Elektroautos beliebter zu machen.
Ich auch.
Das ist meine du auch?
Ich habe von dir, also von vielen Leuten, die mir aber auch erzählt haben, warum das doch nicht so geil ist.
Ja, das wahrscheinlich bist du die Anlaufstelle für Leute, die sagen, nee, Benziner ist schon super. Ich bin mit dem Elektroauto hierher gefahren, nach Berlin, eine sehr lange Strecke und muss erstmal sagen, die Infrastruktur in diesem gigantischen Viertel, in dem du hier wohnst, du hast sogar an den Straßenlaternen gibt es Ladepunkte.
Das stimmt.
Das ist wirklich was ich bislang, in London habe ich das mal gesehen, dass an den Straßenlaternen man einfach so sein Auto aufladen kann. Das ist schon mal echt fortgeschritten, weil die Leute sich dann keine Ladestationen in ihre eigenen Häuser reinmachen müssen, sondern die öffentlichen nutzen können. Mega geil. Aber ich habe wieder einige Sachen auf dem Weg überlegt von Westdeutschland nach Berlin zum Thema Ladeinfrastruktur und wie das alles in 15, 20 Jahren aussehen wird auf den Straßen. Weil noch sind sehr viele Benziner unterwegs.
Ja, ja.
Es gibt nämlich noch, ich habe mich in Rage geredet mit mir selber. Ich habe einen langen Monolog geführt zwischen Kamener Kreuz und Gütersloh zum Thema, warum gibt es nicht eine über firmengeordnete Werbekampagne für Elektroautos? Warum tun sich nicht, keine Ahnung, Volvo, Mercedes, Tesla, alle, die ein Interesse daran haben, Elektromobilität groß zu machen? Warum tun die sich nicht zusammen und machen mal eine Werbekampagne? So, wir sind jetzt mal alle eins, mal ganz kurz. Leute, wenn ihr euch ein Auto kauft, kauft euch ein Elektroauto. Ist auch ein ganz guter Slogan. Ist von mir.
Ja, ey.
Ist ein Ohrwurm. Wenn ihr euch ein Auto kauft, dann kauft euch ein Elektroauto.
Wenn du dir ein Auto kaufst, ein Auto.
Und jetzt
ist ein total guter Slogan.
Aber jetzt habe ich nämlich von Leuten diese sehr sehr klassistisch das finden und sagen, das ist aber total, ja, du hast gut reden hier mit deinem Podcast-Geld und sowas. Der Satz ist doch, wenn. Also ja. Wenn man sich ein Auto kauft, klar ist ein Elektroauto super teuer, aber wenn man jetzt einen Fuhrpark organisiert oder wenn man eines Tages mal ein Auto haben möchte, dann, oder ein gebrauchtes Auto, man kann auch gebrauchte Elektroautos kaufen, dann ein Elektroauto. Weil es wird nicht besser, wenn nicht mehr Leute Elektroautos fahren.
Das ist sowieso die Zukunft, das weiß ich selber auch. Trotzdem weiß ich noch nicht ganz, wo die ganzen Akkus hin sollen und sowas, ne?
Also ja, wo soll denn das ganze Benzin, wo ist denn das ganze Benzin, was da hinten aus dem, wo geht das denn hin? Das geht in die Umlaufbahn um die Erde und macht die Malediven weg.
Andere Probleme, neue Probleme, ja.
Natürlich, aber diese Probleme kann man dann, glaube ich, relativ einfach lösen, anders als dieses verflüchtigte Gas, was sich in der Erdatmosphäre festsetzt.
Ich habe nämlich aus Äthiopien eine Nachricht bekommen von jemandem, der mir geschrieben hat, dass das alles etwas komplizierter ist und du hast ja Äthiopien so gelobt für diesen Step in diese Richtung. Ich weiß ja nicht, ob du bereit bist für kritische Töne.
Total. egal. Das ist alles, wir müssen das offen diskutieren, damit es besser wird.
Bezugnahme von
geht schon mal gut los, Bezugnahme, Alter, bestimmt ein Beamter.
Ich sag, Karl, da ich mich zurzeit in Äthiopien befinde, wollte ich euch etwas zum Verbrenner ausschreiben. In der Tat sollen nur noch E-Autos importiert werden und in der Hauptstadt Addis Abeba werden derzeit auch große Anstrengungen unternommen, Fahrradwege zu bauen. Verkehrspolitisch ist man also weiter als in Berlin. Allerdings geht das auf Kosten der Menschen hier. Schätzungsweise über 1 Million Menschen wurden hier aus ihren Hütten vertrieben für die irrsinnigen Bauprojekte. Gleichzeitig gibt es kaum Fahrradfahrende hier. Und mit den Elektroautos ist es auch so eine Sache. Selbst in Addis gibt es eigentlich täglich Stromausfälle. In großen Teilen des Landes gibt es noch viel weniger Strom. Ladestationen gibt es bisher auch kaum. E-Autos werden noch dazu aus China importiert werden und von denen ist man hier eh schon finanziell sehr abhängig. Es ist also leider nicht alles Gold, was glänzt. Jans weiterer Support ist daher äußerst hilfreich.
Ja,
liebe Grüße, Karl.
Äthiopien, keep on rocking, ich bin auf deiner Seite. Und wenn du mal irgendwas brauchst, einfach mail mir oder schreib mir bei Instagram Äthiopien. Aber dieser Approach mit dem Elektroauto, ich finde das nicht schlecht. Wenn mehr Leute wechseln würden, diese Angst davor verschwinden würde, glaube ich, dann würde sich auch die Infrastruktur ändern. Weil es ist immer noch echt, ich komme mir vor wie Mitte der 90er, als ich einer der ersten war mit einem Computer. Du fährst durch die Gegend und du bist einer der wenigen, der das macht.
Ja, ja.
Das ist aber auch spannend. Also wenn ich jetzt wirtschaftlich irgendwie interessiert daran wäre, wüsste ich genau, in welche 7 Unternehmen ich investieren müsste oder Aktien kaufen müsste. Wirklich,
aber der kleine Jahren Mann kommt doch gar nicht mehr hinterher, so kleiner Mann wie ich. Da soll ich ein Elektroauto, dann soll ich irgendwie Bitcoins und Kryptikwährung.
Kryptik Joe von Kryptik Joe.
Ja, irgendwie. Und dann soll ich das alles machen und immer mit, weil wenn man nicht am Ball bleibt, dann frisst einen die Zeit. Dann ist man irgendwann einer von denen, die sich beschweren, weil die Welt sich gerade so schnell dreht. Und das ist doch wiederum auch der komische Aspekt. Was ist mit dem einfachen Menschen, der einfach nur leben möchte und der einfach darauf achten möchte, dass er seine Miete zahlt?
Ey, und vor allem kein Elektroauto für 50.000 Euro sich kaufen möchte, sondern einfach, warum gibt's nicht sowas wie ein Golf? Obwohl ein Golf ist ja auch schon ziemlich teuer. Oder sowas wie ein Polo als Elektroauto.
Ein Trabi als Elektroauto, ganz ehrlich.
Wenn das Elektroauto für 20.000 Euro kommt, das wird passieren. VW sagt, 2027 soll der ID1 kommen.
Also
der
Kleinwagen,
20.000 Euro, was ja wirklich ein okayer Preis ist für ein kleines Auto. Dann wird sich vieles ändern, glaube ich schon. Aber ich glaube, die Chinesen sind einfach schneller und die Autos sind einfach geiler. Also sorry mal eben ganz kurz, aber in Bremerhaven stapeln sich gerade chinesische Autos zu Hunderttausenden wahrscheinlich. Und die sind alle 3-mal geiler als die deutschen Dinger. Wirklich, ich habe
ich finde trotzdem nicht, dass wir die deutsche Industrie da so hängen lassen sollten. Ich warte auf VW. Ganz ehrlich, wir müssen auch mal wieder, wir haben Adidas schon verloren bei der EM jetzt.
Weißt VW du? Wartet auch nicht auf dich, Alter.
Natürlich
war. Nein, VW wartet nicht auf dich.
Die sind dankbar, wenn ich mir ein Auto hole dann. Vielleicht kriege ich einen umsonst. Zum Beispiel diesen Elektro-VW-Bus, da hätte ich Interesse dran. Also ganz ehrlich, VW, hier ist einer, der hat sich noch nie was zu schulden. Ich habe keine Skandale, es gibt auch nichts, was in nächster Zeit aufgedeckt werden kann oder sonst was. Wenn ihr ein Testimonial wackelt mit dem Kopf, wenn ihr ein Testimonial braucht und jemand, der mit einem geilen neuen VW-Bus, ich finde das auch echt, haben sich auch welche beschwert. Du mal mit deinem bescheidenen, ich habe noch nie was angenommen, ich bin so ein Saubermann, dann nimm doch mal was an. Ganz ehrlich, was hast du denn davon? Meinst du, am Ende deines Lebens, wenn alle um das Grab stehen und der Sarg geht runter, sagen sie, er hat nie was angenommen. Ein richtig feiner Kerl, der Jan Böhmermann.
Nee, es geht ja eher um das Gefühl, was ich während meines Lebens habe. Was danach passiert, ist mir scheißegal.
Ja,
geht aber mein Gefühl.
Dein Gefühl wird auch nicht schlechter, wenn du diesen VW-Bus vor der Tür stehen hättest.
Wenn ich einen VW-Bus geschenkt bekommen würde, ich würde mich bei
Würdest
jeder...
du mir geben?
Ich würde ihn dir wahrscheinlich geben, weil ich mich bei jeder Strecke einfach vor mir selber ekeln würde, dass ich das irgendwie nicht. Wofür verdient man denn Geld? Da kann man sich doch solche Sachen kaufen, wenn man
immer diese Selbstinszenierung. Ich habe sowieso eine Sache hier am letzten Mittwoch, ne? Im letzten Mittwoch hast du was gesagt, das ist hängen geblieben. Und zwar,
was denn?
Hast du zu mir gesagt. Hast du
einen Öffner erstmal? Gib mir mal einen Öffner, bitte.
Letzten Mittwoch hast du zu mir gesagt. Du würdest dich gerne wieder ein bisschen mehr streiten, es herrscht zu viel Harmonie.
Ja.
Und dann habe ich mich geärgert, dass du heute zu mir kommst, weil ich war heute eigentlich auf Streiten aus. Mit vielen Sachen.
Aber es geht ja hier nicht im Studio, weil ich klaue sonst einfach was. Oder, dann hast du
und weil wir auch so eng sitzen und irgendwie ist es auch komisch, das ist schon wieder eine andere Energie. Wir waren die ganzen Wochen öfter mal zusammen und irgendwie ist die, jetzt ist ja das Mikro, guck mal, das ist die erste Strafe, Mikrofonkabel ist
da draus. Schon wieder.
Wir müssen sowieso ganz kurz... Weil der Kaffee treibt. Einmal kurz Werbung. Einmal ganz kurz.
Kaffee treibt, oder es ist halt auch Yakult.
Ja, und ich habe noch einen kleinen Käffchen getrunken. Wir packen einmal ein bisschen Musik. Billie Eilish habe ich schon gesagt, mit Blue. Den letzten Song von der Platte finde ich grandios. Was ich ganz geil finde, ist, dass es nicht alles so eine 2-Minuten-Nummern sind, sondern dass sie auch mal ein bisschen also so was wagt in den Songs und dass da auch mal so überraschende Wendungen kommen. Dann packe ich außerdem, ich hatte vor ein paar Wochen über eine Band geredet. Die Sängerin hieß Bernadette Hengst und die macht inzwischen lange
Bernadette schon... Bernadette La Hengst sogar
heißt sie. Und sie war lange Zeit Sängerin der Band Die Braut haut ins Auge. Von 1993 bis 2000 in Hamburg existiert. Ich war ein riesiger Fan.
Kenne ich auch noch aus in Bremen auch ein Name und das kam öfter, habe ich Radiowerbung für Die Braut haut ins Auge mit Bernadette La Hengst. Ja klar, na klar.
Ich das waren insgesamt 4 Frauen, die erste mir bewusste deutsche Frauenband. Gab bestimmt vorher andere, gab so Silly und so. Das war aber nur meistens eine Sängerin und so. Also das war die aus der Hamburger Schule. Ich komme jetzt nochmal drauf, weil ich hatte damals bemängelt, dass dieses Platten von Braut haut ins Auge, die 3 Studioalben und das Live-Album nicht bei Spotify sind. Inzwischen sind sie da. Und ich packe jetzt von der ersten Platte, Ich lebe in einer verkehrten Welt, auf die Liste. Und ich packe auf die Liste von der letzten Platte, den Song Pop ist tot. Das sind 2 Songs. Ihr könnt euch die 3 Platten jetzt anhören. Das ist wirklich eine interessante Zeit, finde ich, gewesen. Und ich bin nochmal dran erinnert worden, weil ich mir gestern auf NDR die Dokumentation, die 2-teilige, über die Hamburger Schule angeguckt hat und die war so scheiße. Sorry, wenn ich das mal ganz kurz sage.
Ich habe nur den Rocco-Ausschnitt gesehen. Ich wollte mit dir drüber sprechen und dachte so, beginnt jetzt quasi schon die zu Lebzeiten noch die Erzählung, wie ja, sie in den 90ern war?
Das ist so eine, ich finde leider, dass der NDR das Talent hat, auch geile Themen zu Faina Müllern. Das heißt, das ist so
lieb gemeint.
Ganz lieb gemeint. So, hier in Hamburg, die Hamburger Schule. Ich war ja selber, also ich rede noch nicht mehr so, aber und dann Sätze wie, dann kam Tokotronic und wurden Klassenbester in der Hamburger Schule. Oh, da gehen mir die Fußnägel hoch. Und das ist irgendwie so richtig für so Oma und Opa, damit die auch mal kapieren, wie die Hamburger Schule war. Ich finde nur, wenn man jetzt schon so eine Doku macht über eine geile, interessante Zeit, dann muss das einer machen, der wirklich auch mal in die inneren Sachen geht, inneren Strukturen. So ist das eine leichte Kost gewesen. Ich habe kein Interesse, den zweiten Teil dazu zu sehen und war wirklich gelangweilt und dachte, ah, oh, bin ich mal gespannt. Und dann fand ich es auch ein bisschen bedauerlich, dass sich da zu viele für hergegeben haben von den Leuten, die ich sehr schätze. Und dann da irgendwie gesagt haben, ja, und dann war das so, dann sind wir, das war irgendwie, ich finde, das wird der Sache irgendwie nicht gerecht. Und
ist das nicht auch viel zu früh, das schon so zu verklären?
Ja, und außerdem muss man ganz ehrlich sagen, zu der Zeit damals war Tokotronic nicht Klassenbester. Das war immer Blumfeld. Das ist, ja, ist so gewesen. Also, keiner hat sich so, alle haben sich abgearbeitet am Blumfeld, an der Veränderung, die 3. Platte, die Old Nobody. Auf einmal hat er 1000 Tränen tief, haben wir bestimmt auf der Liste, packe ich nochmal rauf jetzt auch, von Jochen Distelmeier. Das war immer das, jeder hat auf die neue Blumfeld gewartet. Und Tokotronic sind in meiner, die waren natürlich groß und mit ihren Trainingsjacken hatten einen eigenen Look, den übrigens Hannah Peschel auch, ein gemeinsamer Freund von uns allen da, so entwickelt hat ein bisschen mit. Und so richtig groß wurden die ab dem Weißen Album. Und das war auch schon Ende der 90er. Und das davor waren 3-4 geile Schrammelpunk-Platten, die ich auch super finde und so. Aber für mich war eigentlich die Hamburger Schule schon vorbei, als Tokotronic zu der Band wurde, die sie jetzt
sind. Aber in der Bewertung Klassenbester, das muss man doch, alles mit einbeziehen. Und wenn du dir anguckst, wie Blumfeld geendet ist und auch die letzte Distelmeier-Geschichte.
Das ist aber nicht mehr Blumfeld. Ich finde,
wie wütend ich im Urlaub war, wie wir 2 Stunden telefonieren, was wir wirklich nie machen, weil ich mich voll gefreut habe.
Ich finde die auch scheiße, die Platte, ja. Ja, ja.
Wann war das? Vor 3 Jahren, als das Album rauskam. Nee, vor 3 Jahren war das.
2 Jahren, glaube ich, so. Da hast du dich wirklich richtig aufgeregt, weil du auf was anderes
erwartest. Wie heterosexuell, kann man sagen.
Ja, aber das liegt auch daran, dass wir zu der Zeit viel Blumfeld gehört haben und dann auch uns gefreut haben darüber, dass der jetzt eine Platte macht. Für mich sind die 6 Blumfeld-Platten ein in sich geschlossenes Werk. Die verbotene Früchte mit Apfelmann finde ich richtig geil.
Finde ich auch gut.
Und das ist alles gut, da lasse ich nichts drauf kommen. Diese 6 Platten von Blumfeld, diese Studioalben sind alle meiner Meinung nach wertvoll und interessant gewesen. Und jeder wollte in Hamburg damals wissen, wie klingt die neue Blumfeld und was singt er diesmal. Und er hat sich immer wieder irgendwas Gutes einfallen lassen. Und es ist einfach von der Jugend, von der wütenden Jugend der ersten Platte der Ich-Maschine bis zum Älterwerden, Vaterwerden vielleicht auch Familie gründen oder einen Blick kriegen auf Natur, Leben, Tod, verbotene Früchte, grandioses Werk.
Und ab da wurde nur noch verwest. Ab da wurde nur noch verwiesen.
Und das sagt man über uns wahrscheinlich auch. Also damals am Anfang, die beiden, Alter, und bei Radio 1.
Irgendwann ist dann gekippt irgendwie. Als Jan bei Oliver im Studio, das war echt krass. Und ab dem Moment sind sie nur noch vor sich hingemodert. Ekelhaft.
Wir machen ganz kurz Pause und dann geht's hier weiter aus unserem heiligen
wie
Studio.
Wie Juri da so liegt.
Wie tot, ne?
Nee, aber der Podcast-Hund, der ist wirklich also wie so ein Akustikelement. Das ist nicht so halt.
Es tut mir leid, wenn der Sound heute so mittelmäßig ist. Ich hole dir jetzt ein Erfrischungsgetränk. Ach, du hast noch ein
Wasser. Ich habe hier Preußenquelle. Rheinsberger Preußenquelle. Schon das, beim Wasser habe ich schon das Gefühl, ob ich da irgendwie, dass man das so ohne weiteres trinken kann. Ey, es hängen wahnsinnig viele AfD-Plakate in Berlin.
Ich weiß.
Es hängen fast nur AfD-Plakate auf dem Weg hierher. Ja, ja. Ich bin wirklich durch viel Wald gefahren. Es hat eben fast eine Stunde gedauert. Und ein AfD-Plakat nach dem anderen. Und der Slogan, unser Land zuerst. Da habe ich gedacht, so angesichts der weltpolitischen Lage, ob selbst das dieser Satz für Leute, die jetzt Angst vor Krieg haben zum Beispiel, unser Land zuerst, ob das wirklich ein guter Slogan ist.
Nee.
Irgendwie ist das...
Ist mir scheißegal. Die AfD wird so... Ich habe irgendwie... Darüber reden wir gleich. Ich muss kurz mal...
Ja, mach mal ruhig. Wir machen mal ein kleines Päuschen. Bis gleich am 2. Juni hier bei Fest und Flauschig aus dem Studio von Olli.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, das ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und Flauschig.
Oh, Fest und Flauschig ist hier. Die große Sonntagsausgabe aus den heiligen Hallen von Oliver Schulz in einem der krassesten Viertel hier überhaupt. Krass hier bei euch. Man denkt gar nicht, das ist Berlin, das sieht aus wie München hier. Das ist unglaublich.
Es ist auch München. Es ist das München von Berlin.
Du hast ein Studio wie der späte Frank Farian.
Genau, ich laufe auch nur noch mit 3 Knöpfe sind auf von meinem Hemd, wie du siehst. Das gehört jetzt dazu, dass man auch so einen anderen Look. Die Leute, die hier, die kennen mich ja nur vom Hören und Sehen, dass ich zeige, ich bin Star-Produzent.
Ich muss wo ich gerade Frank Farian sage, eine kritische Anmerkung loswerden zum Podcast-Game. Podcasts sind ein angesagtes Medium. Wir haben auch ein kleines bisschen selbst Mitschuld dran, dass Podcasts so angesagt sind. Ich höre auch gerne Podcasts von anderen Anbietern. Das gebe ich zu, ganz offen, auch wenn wir hier bei Spotify sind. Ab und zu wird mir aber Werbung eingespielt von Podcasts bei anderen Anbietern, wo ich dann immer denke, ja, dieses Thema interessiert mich. Ich kam gerade drauf wegen Milli Vanilli. Es gibt so Milli Vanilli Podcast.
Ja.
Und Aminata Belli ist Podcast-Host. Und ich kann das verstehen, dass Podcast-Produzenten und Produzentinnen und Podcast-Plattformen ein Interesse daran haben, dass ihre Podcasts von prominenten Persönlichkeiten gehostet werden. Aber es ist auch echt gut, wenn Leute die Podcasts machen, wenn die gut sprechen können.
Ja, wenn die Ahnung haben davon. Nee, wenn die reicht ja schon, dass ich das alleine, also für alle, die nicht gut sprechen, bin ich ja schon da.
Nein, aber gerade wenn es um so einen inhaltlichen Podcast geht, wenn ich schon die Werbung höre von diesem Milli Vanilli Podcast und dann denke, ja, aber wir wurden so gequält im Volontariat von diesen alten Hörfunksprechern, dass wir vernünftig sprechen, wenigstens ein bisschen strukturiert Sätze betonen können und sowas. Und mir dann da einfach jemand, wahrscheinlich funktioniert es auch und ist einfach so ein Oldschool-Gedanke und so, aber ich kriegt es nicht hin, nach dieser unglaublich schlecht gesprochenen Werbung dann auch noch mir anzutun, wie das dann im Podcast klingen mag. Da lobe ich mir dann doch die alte Hörfunkgarde, die wirklich wenigstens sprechen kann, die absolut keine Personality hat, denen wird die Personality rausgeprügelt. Aber so eine Mischung aus beidem ist vielleicht ganz gut. Personalities, die sprechen können.
Gut, dass du auf Podcast zu sprechen kommst.
Warum?
Ja. Ich höre seit 2 Tagen einen wirklich guten Podcast.
Welchen denn?
Und zwar heißt der Name, fand ich, war mal ein bisschen reißerisch, Seelenfänger, und ich höre die 4. Staffel Toxic Tantra. Die handelt, ja, ich weiß, es klingt alles schon vom Namen her, wirklich, und ich musste abends hier noch ein bisschen einräumen und ich dachte, ich brauche jetzt einen Podcast, ich habe keinen Bock auf irgendeinen...
Bayerischer Rundfunk,
genau. Und das ist ein Podcast von einmal... Havranek, Entschuldigung, welchen Namen das erste Mal ausspreche. Havranek Peisen Petersen heißt sie. Genau, die macht den zusammen mit Christiane. Nee, achso, Katja Peisen-Petersen und Christiane Havranek. Oh Gott, das geht ja wieder. Ich weiß, ich mache mich nicht beliebt mit Namen, mit Aussprachen, mit Gendern. Ich bin, was das angeht, auch kein guter gelernter Podcast-Host. Trotzdem ist dieser Podcast eine absolute Empfehlung. Es geht
Toxic Tantra Yoga für Anfänger. Worum geht's denn da?
Es geht um einen Sektenführer, der in den 70er Jahren oder 80er Jahren, übrigens der letztes Jahr von Interpol in Paris mit 72 Jahren wegen Menschenhandel und auch wegen sexuellen Geschichten, also Frauen ausgebeutet hat, ganz klar im Deckmantel, dass es alles eine große Yoga-Bewegung ist, wo viele Frauen, sag ich mal, auch Männer, die in einer vielleicht in der Phase ihres Lebens, zwischen 20 und 25, wenn du am Suchen bist, wenn du nicht genau weißt, was du willst, dann ist Yoga, ich finde ja Yoga auch eine geile Sache, aber unter dem Deckmantel der großen Erleuchtung hat dieser Gregorian, ich habe jetzt auch seinen Namen gerade entschuldigt, das ist alles nicht gut vorbereitet, weil ich bin jetzt gerade erst drauf gekommen, dass ich diesen Podcast wirklich gerne höre. Also dieser Sektenführer, beziehungsweise dieser Yoga-Lehrer, der von vielen Leuten verehrt wurde und in Rumänien hatten die, glaube ich,
Guru Gregorian Bivolaro.
Genau, nicht weit entfernt von Bipolaro. Bivolaro heißt der Mann. Cool, dass du ja schon drauf... Jan ist nämlich viel schneller beim Handy. Der hat über viele Jahrzehnte hinweg Frauen, besonders schöne Frauen, zu Tantra-Sex-Göttinnen eigentlich ausbilden wollen, um dann irgendwann das große Treffen zu haben, dass er sich mit ihnen trifft und dann wahrscheinlich Sex haben will mit diesen Frauen. So. Und vorher werden die natürlich in dem Deckmantel, dass sie erleuchtet werden und sonst was, zu Sex-Göttinnen so ausgebildet. Und das alles... hat bestimmt auch gute Seiten, aber nicht, wenn dieser Typ das macht und nicht, wenn dieser Typ die Macht darüber hat und diese Frauen, also das ist, ich bin erst bei Teil 4, macht total Spaß.
Es ist Staffel 4 schon?
Ja, die haben drei andere Themen, es geht glaube ich immer um Sekten, aber ich habe die ersten drei Staffeln nicht gehört. Ich bin jetzt gleich, weil Toxic Tantra ist ein Thema, was spricht mich an.
Und zwar sowohl Toxic als auch Tantra.
Genau. Bei zwei Themen, die ganz oben bei mir stehen. Und es ist wirklich gut erzählt. Die beiden fahren zum Beispiel zu einem Sexclub, zu einem Stripclub nach Rumänien. Und die Frauen, die dort treffen in Rumänien dann diesem Sexclub, eine Dänin, eine Schwedin, die da an den Stangen tanzen und die eigentlich mal angefangen haben mit Yoga und eigentlich was ganz anderes wollten. Mhm. Und dann wird ihnen aber verklickert, ja, wenn du das auch noch machst, das ist gut für deine weibliche Seite. Du lernst viel über dich und ähnliches. Mhm. Es ist ein sehr absurdes Konstrukt, was dieser Typ erstellt hat. Und das alles erklären die sehr gut. Ich hatte bei der ersten Folge noch ein bisschen, ich brauchte ein bisschen mich auf ihre Art von diesen beiden Frauen, wie die das moderieren und erzählen, reinzugrooven. Jetzt bin ich voll drin. Es ist meine Empfehlung. Toxic Tantra, wirklich interessantes Thema. Ich selber habe ja in den 90er Jahren eine Zeit lang mit Sannyasins abgehangen aus der Osho-Sekte, als ich orientierungslos war, mit Anfang 20.
Die Osho-Sekte ist ein Riesending in Köln. Also Köln war die große Osho-Zentrale. Es gibt immer noch das Osho, da ist inzwischen ein Kindergarten drin, der glaube ich immer aus dieser Zeit kommt. Und diese große Osho-Doku, ich war die bei Netflix, wo war sie?
Ja, unter anderem, es gibt sie für verschiedene Plattformen, aber auf Netflix gibt es sie immer noch. Wild Wild Country, glaube ich.
Ja, so, genau.
Wo der Osho sich dann in Amerika so ein riesiges Grundstück da auch gekauft hat und die Leute irgendwann nicht mehr gewusst haben, was will der hier eigentlich? Der hat ja auch das ist alles sehr interessant. Ich hing mit diesen Osho-Anhängern eine Zeit lang ab und habe im Surreal gearbeitet.
Hast du denn noch eine Vollmacht ausgeteilt, wie Bushido da?
Ich habe gar nichts. Sie haben mich noch nicht. Ich muss sagen, ich hing 2-3 Jahre, weil mein lieber Freund Sven damals, Sven war Koch im Saubersee Buddha. Und im Saubersee Buddha bin ich immerhin, da habe ich zum ersten Mal 1994 Seitan-Geschnetzeltes gegessen. Da gab es damals schon vegetarisches Essen. Und dann habe ich diese drei Frauen haben diesen Laden gegründet. Die waren alle super. Und die hatten alle ihre Namen sich geändert. Die hießen nicht mehr so, wie sie. Sven war der Einzige, der seinen Namen nicht ändern darf. Du bleibst weiter Sven.
Also Sven, der Sven? Nee.
Nee, Sven Hensel. Ganz liebe Grüße, lebt jetzt in Spanien. Cooler Typ gewesen. Damals, wir haben am gleichen Tag Geburtstag, waren enge Freunde damals. Irgendwann ist er abgehauen und ich habe dann viel mit diesen Leuten der Zeit verbracht und ich frage mich ganz ehrlich, ich war damals ein schöner, orientierungsloser Junge. Von diesen Sannyasins kam nicht einer in den 2 Jahren auf die Idee, mich mal zu fragen, ob ich eigentlich auch Bock hätte, da einzutreten. Das heißt, ich muss so schwach rübergekommen sein oder so, dass sie dachten, nee, den wollen wir nicht von uns in der Sekte, ja, weil die nehmen doch eigentlich jeden.
Aber oder die sahen in dir das Aura-Potenzial. Die hatten Schiss, dass du der ihrem Oberguru Konkurrenz machst. Weil wenn Olli da reinkommt, dann wird er mit seiner Sex-Aura, der wird da so einen neuen, weißt du, wie wenn du so einen neuen Himmelskörper ins Sonnensystem reinstößt. Da wissen die anderen Planeten auch nicht mehr, um wen sie sich jetzt drehen sollen. So ist das doch.
Ich muss sagen, das waren ziemlich coole Leute damals. Und ich habe da auch einen ganz anderen Blick bekommen. Was ich halt viele...
Jedes Sonnensystem, nur eine Sonne.
Ja, nur weil ich habe halt sehr spät erst gemerkt, also erst eigentlich jetzt nach vielen Jahren, dass diese, damals, das war so in 90ern, gab es von diesem Osho noch diese ganzen Ausleger, diese, also Meditationszentren, die dann alle irgendwie eingebrochen sind. Und ich frage mich, ob diese Leute immer noch ihre Osho-Namen, also diese Sannyasin-Namen haben damals, oder ob die wieder sich zurück zu ihrem normalen Namen Zum Beispiel hat mir einer erzählt, dass er jeden Tag tanzt und anfängt zu weinen und zu lachen und dann macht er so zum Beispiel so Zeitungspapier auf dem Boden, weil da kommt ganz viel Rotze und Tränen raus und dann kommt das alles aus dir raus. Mhm. So. Und dann habe ich das zu Hause auch probiert und ich habe nicht geweint und die Rotze kam nicht raus. Und ich habe so gemerkt, nee, das ist nicht mein Ding. Ich könnte jetzt so viel darüber erzählen, aber ich möchte weder mich zu sehr darüber lustig machen, noch möchte ich, aber ich würde gerne wissen, was aus diesen Leuten geworden
ist. Das Einzige, was von der Osho-Sekte auf jeden Fall noch über ist in der deutschen Sprache, ist das Wort, das ist auch ein schöner Oschi.
Ganz schöner. Auf alle Fälle nochmal zurückzukommen.
Peter Lustig war auch bei den Osho. War nicht auch San Yassin? War der nicht auch bei Peter Lustig?
Ja.
Der war auch da in dieser Sekte organisiert. Und in Köln war wirklich die Osho-Deutschland-Zentrale. Das ist wirklich so. In Köln haben sie damals auch eine viel wichtigere Stadt, weil Bonn so nah war. Die Hauptstadt war ja Bonn in der Zeit. Also Köln
ist. Osho hatte dann später Bandscheibenprobleme. Aber ich glaube nicht vom Sex, weil es hieß ja, er hatte viel Sex, sondern ich glaube vom Wichsen.
Okay.
Nächstes Thema.
Also, Seelenfänger. Auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle noch eine kritische Bemerkung zum Thema ARD-Podcasts hinterlassen. Warum habt ihr so geile Thumbnails und ihr ballert da immer eure scheiß ARD-Logos drauf? Ich sehe auf dem Seelenfänger Thumbnail ist das BR2-Logo genauso, das ist größer. Guck mal, das Logo von BR2 ist größer als der Titel des Podcasts. Wie nötig kann man es haben, ARD? Und oben in der Ecke nochmal so eine ARD-Ecke. Ich guck mir die Podcasts doch nicht an, weil der ARD oben drauf steht.
Sondern das muss schon reißerisch und geil. Also Seelenfänger, das Wort fand ich nicht stark genug, aber es war abends und ich bereue es kein bisschen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich höre mir auch die anderen drei Staffeln davor von denen an. Die machen das sehr gut. Es ist wirklich eine sehr gute Serie.
Apropos Seelenfänger. Mhm. Im Zuge der Fußball-Europameisterschaft, die ja in 14 Tagen ist. Wir haben letztes Jahr über Sportwetten gemacht im ZDF-Magazin. Hast du schon mal Sportwetten gemacht? Hast du schon mal auf Fußball gewettet?
Nein, ich wollte das immer mal machen. Wir hatten ja neulich geredet über diese ganzen Sachen. Ich hatte nach einer App gefragt, einer Glücksspiel-App und so. Haben sich Leute tierisch aufgeregt, weil man darüber keine Werbung macht. Ich mach gar nichts davon.
Ich zeig dir, was ich jetzt mache seit kurzem. Ich spiele Lotto.
Ja,
Lotto. Guck mal, wie meine Bilanz ist. Ich habe schon einen Satz, ich habe schon 180 Euro eingesetzt in den letzten zwei Jahren. Ich habe 65 Euro gewonnen.
Also es lohnt sich
ich habe einen Verlust von 120 Euro gemacht.
Aber du machst das nicht häufig, ne?
Nee, nur ab und zu mal. Aber in der App wird es angezeigt. Ich habe in den letzten zwei Jahren 180 Euro ausgegeben für Lotto.
Lotto gewinnen, das Geld, was du beim Lotto gewinnst, das wird dir kein Glück bringen. Schau dir Chico an. Ja, ganz ehrlich, der jede Woche...
Der Hund oder der Mensch?
Der Mensch. Der Mensch, Alter.
Das sind 112 Millionen im Euro-Jackpot.
Gerade jetzt, oder was?
Was würdest du machen, wenn du 112 Millionen gewinnen würdest, Euro-Jackpot? Würdest du aufhören mit allem?
Nee, mit Podcast würde ich weitermachen.
Ja, wirklich, ne?
Ja.
Habe ich auch gedacht.
Ich glaube, ich würde mit allem auch... Nee, Musik würde ich auch.
Ah.
Aber ich weiß, was ich machen würde? Ja. Ich würde meine Band feuern, alle... Ich würde nur noch mit Top-Produzenten aus der Welt arbeiten.
Komm mal her, Eric Clapton.
Ich würde sagen, hier, Nice Goldrich, produziere mal die Platte. Ich komme.
Band feuern, sofort. Als Olli Geld bekommen hat, hat er uns erstmal sofort alle rausgeschmissen. Ja. Das ist ein super Move.
Ich würde die Band und meinen Produzenten und ich würde nur noch rumfliegen und würde mir so in Nashville eine Country-Band mit dem nochmal die Platte neu einknüppeln und sowas zum Beispiel. Das kann man da machen.
So ein bisschen wie Taylor Swift, also alle deine Songs nochmal in Ollies Version aufnehmen.
Ollies Version, genau. Nee, ich glaube, ich würde weiter Musik und Podcast machen, aber nichts anderes mehr.
Ah, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch schon überlegt, also ich habe schon so Gedankenspiele, wenn ich Euro-Jackpot gewinnen würde, würde ich dann die Fernsehsendung noch weitermachen? Würde ich, weil es ist sehr viel Arbeit. Oder würde ich so langsam versuchen, das zu übergeben an irgendwen?
Darf ich dich was fragen?
Gerne.
Twitch ist immer noch eine Sache, wo du sofort anfängst zu lachen.
Ist das wo man dann so irgendwie wie so ein NPC irgendwelche so die Kamera abschlecken muss für 5 Euro oder sowas?
Ich habe Twitch neulich angemacht, ne? Mhm. Gronkh war live gerade. Der ist ja nur noch auf Twitch, der ist ja weg, ne? Und das war einfach so, es war so 17.30 Uhr am Mittwoch und der hatte so 25.000 Zuschauer und hat wirklich so profanes Zeug gelabert. Ich finde, der ist auch in die Jahre gekommen, wie wir übrigens auch. Und quatscht da irgendwas, wo ich auch so denke, okay, und da sitzen 25, eben nichts gegen den Typen jetzt, aber da sitzen 25.000 Leute vor den Empfangsgeräten und wir wollen jetzt unbedingt um 17.30 Uhr am Mittwoch wissen, was Gronkh da gerade sagt, welche Worte man wo ausspricht.
Ja, aber 25.000 Leute, das ist eine ganz, ganz miese ZDF-Neo-Sendung, das sind doch nicht viele Leute.
Ja, aber allein das Live-Gefühl, das 25.000, bei mir würden 2.000, denke ich.
Ich habe überlegt, ob ich irgendwas mit Fußball mache. Ich möchte irgendwas mit Fußball machen. Ich habe das Gefühl, das zieht. Dass ich noch so einen Side-Podcast aufmache mit Fußball.
Naja, also ich meine, Elton hat ja jetzt, glaube ich, das EM-Studio bei RTL, oder?
Elton hat das EM-Studio bei RTL?
Nee, warte mal. Christoll und Elton machen das, glaube ich, oder?
Warum ist das wie bei der Achterbahn? Man muss ein gewisses Körpergewicht haben, um bei RTL eine Fußballsendung moderieren zu dürfen. Warum die beiden zusammen?
Nee, ist es so? Ich glaube, Elton. Warte mal, RTL.
Oh, jetzt googeln wir beide.
RTL EM-Studio.
RTL EM-Studio. Kristall. Was hat denn Kristall mit Fußball zu tun?
Also, vielleicht ist auch wieder eine falsche Information von mir.
Aber wenn, dann lass uns die wenigstens spektakulär inszenieren. Wieder spektakulär gesagt.
EM bei Live-Spiele und tägliche Show mit Elton und Jan Köppen. Ja, yeah, ich hab's.
Elton und Jan Köppen?
Elton und Jan Köppen.
Dass sich Jan Köppen dafür hergibt.
Hätte man nicht gedacht am Anfang seiner Karriere, weil der hat ja so eine Hochkultur am Anfang.
Nein, Jan Köppen, ich weiß noch genau, Jan Köppen, liebe Grüße, Jan Köppen, wir haben zusammen Sendungen gemacht. Ist ein netter Typ, macht gute Sachen.
Ja.
Wirklich.
Ich habe die viele Jahre nicht gewusst, weil der ist ja auch bei meinem Management. Und dann sitzen die beiden
Jan
immer.
Jan Köppen, Daniel Boschmann.
Ja, die sitzen immer nebeneinander.
Ja.
Und ich wusste nicht, wer ist. Die müssen sich, ich wünsche mir, dass die beiden ihre Freundschaft nur für mich, dass sie zerstreiten, sodass sie nicht mehr nebeneinander sitzen und dann ich auch mal die Namen.
Ganz kurz, wie muss man sich ein Management vorstellen? Ist das ein Raum mit Leuten, die nebeneinander sitzen.
Bei der Weihnachtsfeier.
Da kommt Ansa irgendwann rein und sagt, du bist jetzt dran für die Veranstaltung. Es sind einfach so 7 Moderatoren in einem
sitzen,
Raum.
Alle sitzen in der Zentrale. Alle sitzen in der Zentrale. Und dann kommt, Ansa kommt nicht rein, sondern...
Der ruft an.
Der ruft über die Ansas Insel.
Ansas Manager ruft
Kennst du noch drei Engel für Charlie, wenn du aus dieser Stimme aus dem Lautsprecher kam?
Genau.
Hallo, meine lieben Engel. Heute habe ich folgenden Auftrag für euch. Und so ist es auch. Wir sitzen alle in einem Raum. Klaas, Nora Tschirner, ich, Jan Köppen. Und
Sarah
dann,
Kuttner nicht mehr, ne?
Nee, Sarah Kuttner nicht mehr.
Ist raus.
Die ist jetzt Hundefriseur. Aber das ist was anderes. Oder Friseurin. Aber ist sie doch, oder?
Wieso? Sarah Kuttner ist doch keine Hundefriseurin.
Irgendwas mit Hunden, doch.
Willst du sagen, dass Stefan Niggemeier ein Hund ist?
Nein, aber der macht, ich meine, die haben zusammen eine Hundefarm in Brandenburg aufgemacht. Für Nazi-Aussteiger.
Was? Stefan Niggemeier hat zusammen mit Sarah Kuttner eine Hundefarm aufgemacht in...
Keine Ahnung.
Was ist denn hier los heute? Also was? Dann sitzen alle Moderatoren im Raum und dann kommt eine Stimme aus dem Lautsprecher vom Manager.
Von Ansa und die sagt, hallo meine Engelchen. Heute habe ich einen Moderationsauftrag und ich glaube, Jan, das ist was für dich.
Dann stehen Daniel Boschmann und Jan Köppen gleichzeitig auf.
Ja,
weil die selber nicht genau wissen.
Wer wird dran ist. Und die anderen sitzen dann wieder da. Nora Tschirner sitzt seit einem halben Jahr da im Raum und wartet auf einen Auftrag.
Nein, das glaube ich nicht.
Nee, glaube ich jetzt auch
nicht. Ja.
Jan, ich kann es dir sagen, das ist heute die letzte harmonische Sendung. Ich habe nämlich mir eigentlich, möchte ich nur heute nicht machen, wo wir hier zusammen sind, einige Streitthemen. Weil ich glaube tatsächlich...
Welche Themen hast du? Hast du Streitthemen aufgeschrieben?
Ja, habe ich mir aufgeschrieben.
Sag mal. Elektroauto, Benzinerauto.
Nee, über dich auch, wo ich dich angreifen kann mit, zum Beispiel. Zum Beispiel, dass ich das schäbig fand, ich hab's noch nicht mal gesehen, die Folge, dass du Astrologie, dass du nochmal nachgetreten hast bei Palina.
Da wollte ich auch noch mit
drüber reden. Dass du da nochmal nachgetreten hast.
Nicht nachgetreten.
Lass mich jetzt ausreden, lass mich erstmal den Angriff starten.
Alles klar, Entschuldigung.
Also ich kann doch nicht jetzt, du kannst doch nicht sofort...
Völkerrechtlich musst du erstmal den Angriff starten.
Ja, du kommst mir aus hier vom Schweinestall, ich komme aus dem Völkerrecht,
okay.
Mann. Jetzt bin ich mal dran. Ja, ist doch so. Alter, pass auf, jetzt kommt mein Angriff.
Ja, okay.
Und ich muss ein bisschen ernst reden, das denken die Leute, ich meine es nicht ernst. Ich fand es echt schäbig von dir, dass du nochmal eine Sendung über Astrologie gemacht hast und einfach nochmal nachgetreten hast gegen unseren Gast, Palina. Du wusstest genau, was dich erwartet und ich war es wieder mal, weil du dich um nichts gekümmert hast, der eine Gästin organisiert hat. Und dann einfach mit deiner Woken-Redaktion da nochmal nachzutreten, finde ich einfach schäbig.
Okay, jetzt kommt meine Verteidigung.
Okay.
Ich habe mich total gefreut, dass Palina gekommen ist und ich war, wie du, überrascht davon, dass es da relativ wenig Distanz gibt zwischen dem Thema und unserer lieben alten Freundin Palina. Und habe dann gedacht, okay, ich bin jetzt ein höflicher Gastgeber und dann machen wir das jetzt gemeinsam zu Ende. Habe aber schon sehr lange dann danach darüber nachdenken müssen, dass ich das ein bisschen weird fand. Und habe dann gedacht, okay, ich möchte jetzt Palina natürlich nicht, weil jeder kann ja machen, was er möchte, warum denn nicht? Aber dieses Thema an sich und dass es so groß ist überhaupt, das ist ja nicht Palinas Schuld. Das ist ja bei TikTok, alle Leute gucken ins Sternzeichen, bevor sie irgendwie, ins Horoskop, bevor sie irgendwas machen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt das Thema Astrologie behandle, aber dann nicht darüber rede, dass ich 3 Monate vorher 2 Stunden neben Palina saß, während die mir die Leviten gelesen hat, also aus den Sternen,
okay.
Dann wäre das auch nicht redlich. Und das war das Spannungsfeld, in dem ich mich
befunden habe. Jetzt kommt mein
Konter. Jetzt kommt der Konter.
Ich gebe dir recht, ich war auch überrascht. Ich war auch überrascht, dass es so krass inzwischen ist.
Ist, glaube ich, gar nicht mehr so krass, aber die wusste sich sehr viel.
Ja, also für mich war der Knackpunkt, als der Also wir nehmen im naturwissenschaftlichen Museum auf, genau. Und der nach 10 Minuten war einfach der Chef weg.
Ja, der Chef ist gegangen, weil der ist natürlich ein Hardcore-Wissenschaftler, der da Dinosaurierknochen teilweise selber in Südamerika ausgebuddelt hat und an die Wissenschaft glaubt. Und dann erzählt dann jemand irgendwie, dass die Sterne das Leben beeinflussen. Das ist, glaube ich, ein harter Schlag gewesen für den Direktor des Museums. Der ist dann aufgestanden und gegangen während des Vortrags. Und auch viele Leute haben sich hinterher bei mir und bei dir auch darüber beschwert, warum wir das so lange zugelassen haben.
Ja.
Und ich möchte es gar nicht trash und runtertalken, weil ich
kann das. Jeder darf das machen, was er will.
Genau, jeder kann das machen, was er möchte. Aber
wenn es nicht verfassungsfeindlich ist.
Genau, oder kriminell ist. Das ist so, finde ich, so meine Linie. Aber ich wollte dann schon, dass die Welt nicht sich weiterdrehen lassen, ohne zumindest mal den Punkt gemacht zu haben, dass ich das auch gesehen habe. Das ist vielleicht ein bisschen.
Haben wir, glaube ich, auch hier gesagt.
Aber das war jetzt der
Nein, wir fangen mal heute mit einem sanften Streit an. Ich habe auch noch richtig bissige Sachen.
Sorgfältig.
Aber das kann ich nur machen, wenn wir nicht in getrennten Raum. Wir müssen dafür in getrennten Räumen sein.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch, allein, dass du mir Getränke angeboten hast, trinkst noch ein Yakult hier.
Und dazu kommt Gabi Köster, hat ein Interview gegeben.
Habe ich auch gesehen.
Und ihr hat, was ihr geholfen hat in der Zeit, waren die Sterne, Tarot und so eine Sachen, um durch diese schwere Phase zu kommen. Und da kannst du ja eigentlich jemandem sagen, es ist jeder, der hängt an irgendwas in seinem Leben. Und ihr hat das Kraft gegeben.
Who are we to judge? Ich finde auch.
Ja, who are we to judge? Das würde ich mal einmal kurz sagen. Und was ich wirklich schäbig finde, was mir öfter auffällt, wir jetzt ernsthaft mal, dass der Spiegel so ganz komische im Schriftsatz zum Beispiel, die inzwischen 61-jährige Gabi Köster. Ja, natürlich ist sie inzwischen irgendwie so ein Alter, aber das ist nochmal so, die inzwischen, weißt du, was ich meine? Mich stört es daran, warum sagen wir die 61-jährige Person, wieso die inzwischen? Das ist ein Satz, der mir früher nicht aufgefallen und ich habe das ganz oft, ich mache inzwischen Screenshots, weil ihr müsst mal eine Sache wissen vom Spiegel, falls es einer hört zufällig hier vom Spiegel online.
Achtung, Olli
ich würde Schulz, nie so oft Talk. Rumhacken, wenn ich nicht eine gewisse Sympathie für den
Spiegel
hätte, ja. Und deswegen trifft es mich immer mehr, wenn ich sehe, Steffi Graf fährt Skateboard oder hier die großen 5 Fick-Tipps von wie kannst du als aktiv bleiben als Familienvater und auch immer diese ganzen scheiß Lifestyle-Themen.
Guck mal, ich bin auch Spiegel-Abonnent. Ich finde, was ich wirklich total guck mal, das ist die Überschrift des Artikels gewesen, nachdem Donald Trump verurteilt wurde. Ja, das guck mal da.
Guilty, 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 guilty.
Einfach 34 Mal das Wort guilty. Aber auch eine tolle Idee. Und es geht mir genauso wie dir. Ich habe irgendwie mich berührt, dass der Spiegel ist so das Magazin gewesen meiner Jugend. Das hat mein Vater immer gelesen. Das gab es bei uns immer. Das einzige Nachrichtenmagazin. Auch irgendwie die Zeit und den Spiegel hat man irgendwie so als, okay, vernünftige Leute, die irgendwie einigermaßen vernünftige Sachen machen und da relativ straight dabei sind. Deswegen berührt mich das auch immer.
Mich berührt es und sonst würde ich einfach, wäre es mir scheißegal. Mhm. Aber es tut mir immer irgendwie so ein bisschen. Und ich finde auch, dass sie bei gewissen Berichterstattungen übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber das machen wir alles mal in Ruhe.
Ja, ich frage mich, warum es dieses Jahr gibt's. Also ich habe letztes Jahr über die Spiegel-Hauptstadtparty, weißt du das noch,
dass ich darüber geredet habe. Wo ich mich gefragt habe, warum du überhaupt da warst.
Weil ich gedacht habe, ich möchte da jetzt mal hingehen, weil ich werde eingeladen und das war auch kurz nach dieser komischen Ibiza-Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich will da jetzt nicht öffentlich drüber reden. Es gibt Gründe, warum man Dinge öffentlich nicht verhandelt, aber ich möchte schon mal das Signal geben, nee. Weißt du, weil letztes Jahr entstand so dieses Narrativ, ja, hier die Böhmermann-Redaktion, die lügt sich Sachen zusammen und macht Leute fertig, einfach nur so, nee, das ist alles schon alles sehr gut recherchiert und nur weil man anderer Meinung ist über das, was man im Fernsehen sieht, heißt das nicht, dass das, was man da gesehen hat, dann falsch ist, sondern eventuell haben einfach andere Leute eine andere Interpretation der gleichen Fakten, die vielleicht auch ein bisschen näher an der Wirklichkeit ist und das fickt einen dann an und dann ist man angepisst und dann hab ich gedacht, ach komm, ich geh mal da hin und dann waren auch meine Kolleginnen dabei, dieses Jahr gibt's keine Hauptstadtparty, aber es war letztes Jahr auch es war, weiß nicht, ob es sie gibt, vielleicht bin ich auch nicht eingeladen, aber es war so ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass ich gedacht habe, so ist das also in der Hauptstadt, da ist man so mit dem Spiegel und dann kommen auf einmal die ganzen Politiker und dann stehen die alle, obwohl die übereinander Berichte machen und auf verschiedenen Seiten eines Flusses stehen quasi, machen die dann zusammen Party? Das war irgendwie ganz merkwürdig. Vielleicht einfach wegen Wahl jetzt nicht, ich weiß es nicht.
Vielleicht wegen Wahl oder wegen kritischer, gerade sowieso ist ja alles gerade ein bisschen schwierig. Ich habe heute Abend noch einen Job, Jan.
Was denn?
Ich bin heute Abend noch im Theater, eingeladen von Anja Rützel und bin heute beim TV-Trash-Salon, den sie moderiert und ich bin Gast mit Joachim Henschel, der, glaube ich, für den Rolling Stone lange geschrieben hat. Und ich freue mich drauf, weil wir reden über den ESC. Sie will nochmal mit mir so ein bisschen über den ESC. Was habe ich so gesehen? Was waren so meine Eindrücke? Wird, glaube ich, ganz nett. Was mich jetzt aber schon wieder abfuckt, ist, dass Anja heute Morgen um 7 oder um 8 Uhr mir gesagt hat, könntest du bitte schon um 18.30 Uhr da sein? Das geht jetzt 2015 los, weil die würden gerne noch einen Soundcheck vom Theater haben und würden gerne einmal den Abend mit dir durchgehen. Und diese alte Theater dass die so immer so, ja, wir bestehen darauf, dass der Künstler nochmal selber ins Mikro redet. Ey, da arbeiten 30 Leute beim Theater, 5, die irgendwie einen Lichtschalter ausmachen. Die haben immer noch viel zu viele Leute angestellt überall. Ich weiß, das gibt Ärger.
Oh, oh.
Nein, das ist natürlich nicht so. Aber so eine Sachen wie, ja, beim Theater, die werden alle nervös, wenn du nicht eine Stunde vorher da bist. Ja, dann werden sie nervös. Ich werde trotzdem heute Abend erst eine halbe Stunde vorher kommen, weil sonst sabbelt man. Ich kenne das ja auch mit dir. Wir lassen uns ja auch trennen oder trennen uns öfter vor einer Sendung, weil wir einfach anfangen, sonst so zu sammeln die ganze Zeit und dann ist die Energie weg. Und ich mag das nicht, dass Theater immer noch so eine komischen alten Regeln hat und an die musst du dich halten, sonst grüßt dich der Pförtner nicht. Und ich finde, der Pförtner muss einen grüßen, wenn man da als Prominenter reinkommt. Und daher, ihr wisst, was ich damit sagen will. Ich habe da nicht so richtig Bock drauf. Ich guck gerade noch, Jan, wir sind schon
was?
Langsam am Ende der Sendung.
Wirklich? Nein, ich habe noch ein paar Sachen zu besprechen.
Ich kann Agnes Strack-Zimmermann nicht ab. Ich hab gestern zum Schlafen gehen.
Was schleuderst du heute für Giftpfeile durch die Gegend?
Ja, ist doch egal, kann ich doch auch mal.
Theaterwelt angepisst mit zwei Sätzen. Was meinst du, wie hart das ist, im Theater einen Job zu bekommen? Und sei mal froh, dass da so viele Leute
gibt. Ach, das ist ein Auffangbecken für alle Künstler, die es nicht geschafft haben mit ihrem Hauptprojekt. Und dann irgendwann machen sie im Theater nochmal eine Verarbeitung von ihren
mittelmäßigen Sachen. Lieber Theaterbubble, ich bin auf eurer Seite. Lasst euch von Olli Schulz nicht kaputt reden, ganz ehrlich.
Toxische Welt. Toxische Fickwelt, die Theaterwelt. Schön.
Und was hast du gegen Agnes Strack-Zimmermann? Du bist wohl nicht liberal.
Ich habe alles gesagt, gehört, diesen Podcast. Und das ist so eine Blenderin. Die macht so auf edgy Düsseldorferin und so. Und ich erstmal, ganz ehrlich, gegen Autisten was zu sagen und den Bundeskanzler, der mir ja auch suspekt ist, als Typ als Autisten zu beschreiben, macht man als Politikerin nicht. Finde ich schon daneben gegen alle Leute, die auch wirklich Autismus in sich tragen. Oder ich finde es einfach dumm. Und ich finde, was ich an der doof finde, ist, die ist eine Luftpumpe. Das ist so eine, die... Ja, heute bin ich mal der geilige
Typ. Mein Gott,
lass mich das mal kurz erzählen. Die sagt so Sachen wie, ich fahr Motorrad und außerdem esse ich gern mal eine Pommes mit Currywurst. Ja. Und dann wird sie gefragt von den beiden, wie heißen die Typen, die alles gesagt, Zeit der Zeit-Podcast?
Weiß ich
Amka
nicht.
Reit und...
Ach so,
oder so.
Christoph
Maria Arment, Amka Reit.
Christoph Arment und Jochen Busse.
Jochen Busse.
Jochen Wagner. Nee, doch, glaube ich schon. Jochen Wagner.
Die beiden Vögel da, die da irgendwie, und dann laden die einen ein, dann sind die immer aufgeregt, wenn der Gast kommt am Anfang, da gibt's Essen und so. Und das ist auch alles, die Struktur ist mir bekannt, aber bei Agnes Zimmermann Strack oder Strack Zimmermann bin ich echt durchgedreht. Dann sagt die ganze Zeit will die so cool sein und so sagen, ich bin so eine Volks-, also sagt sie so, ich gehe gerne mal eine Pommes essen mit Currywurst. Das brauche ich ab und zu, ne? Das ist für mich als Düsseldorferin. Und dann fragt der Amka Reit sie.
Christoph Arment und Jochen Wegner. Christoph Arment und Jochen Wegner, nicht Wagner.
Jochen Christoph Armin, Jochen Wegner. Fragt dann einer von beiden, was ist denn so ihre Lieblings...
Amka Reit.
Ja, Annemai im Amka Reit, deswegen bin ich drauf.
Okay.
Und dann fragt einer von den Moderatoren, Strack Zimmermann, was ist denn so ihr Lieblingsimbiss? Wo gehen Sie denn in Düsseldorf? Damit mir auch mal so, nennen Sie doch mal Ihre drei Lieblingsimbisse. Und die so, ach, weiß ich nicht. Fällt mir nicht ein. Und mal ganz ehrlich.
Das ein Typ wie du weißt natürlich, was dein Lieblingsimbiss ist.
Natürlich weiß ich, das ist die Bratpfanne hier in Lichterfelde. Aber das sind auch also Sachen, ich weiß nicht nur ein, wenn du wirklich gerne Pommes isst und gerne eine Currywurst, dann weißt du irgendwann den Namen von dem Imbiss.
Ja.
Und dann erzählst du nicht so, hier, um den Leuten im Volk zu erklären, ich esse gerne Pommes mit sonst was. Wenn du Politikerin bist und du musst Sachen dir merken, dann ist es nicht zu viel verlangt, dir auch mal den Namen, wenn du wirklich noch so dem Volk verbunden bist, einen Namen vom Imbiss. Die konnte nicht einen scheiß Imbiss sagen.
Pass auf.
Und das ist
Imbiss
doch nicht mal, das ist nur
Gaumenschmaus,
eine.
Gaumenschmaus am Hochhaus, Äußere Kanalstraße, Fendower Straße.
Ja.
Immer donnerstags, Gaumenschmaus, mein Imbiss warm, halbes Hähnchen Pommes.
Quick-Imbiss, Eidelstedter Platz.
Gaumenschmaus.
Probierportion, Gyros, immer noch. Ey, wir kennen, natürlich, ich hab die, das würde ich auch nie. Und das ist so im Laufe des Abends. Ist sie dann öfter mal so, ja, ich mach das gerne und hier und ich bin ja auch und so. Und, ich mag das nicht. Ich mag diese Art nicht.
Ich sagte aber, was ich an der Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dass sie auch einen Vorwärtsgang hat. Dass sie auch mal undiplomatisch irgendwo reinkeilt und für Bewegung sorgt, dass die rhetorisch wahnsinnig
gut ist. Hat Adolf Hitler auch gemacht damals.
Jetzt komm doch nicht mit den Hitler-Vergleichen. Mensch, Olli, das ist ja eine Grenzüberschreitung. Der Rubikon ist überschritten. Nee, also es ist ein Politikertyp, der irgendwie dann doch ganz spannend ist, finde ich. Ist mir lieber als jemand, der nichts sagt. Andererseits kommt sie offensichtlich nicht so weiter mit, weil sie ist ja bloß bei der FDP.
Ja, es ist, komm, wir können auch mal, ich finde sowieso, das kommt auch noch dazu, dass ich dich da jetzt mal rausziehe, bisschen. Ich ziehe dich jetzt so unangenehme Themen mehr in diese Sendung. Du hast dich jetzt so bequem gemacht mit der Vogue-Bubble. Und die nächsten Sendungen, da werde ich dir erstmal mit den Stuhl am Arsch wegziehen.
Das stimmt. Das stimmt, das machen wir gerne. Ich möchte an dieser Stelle dazu aufrufen. Ich bin gerne, wirklich gerne dabei, weil ich habe das Gefühl, ich habe auch in mir den Drang, wieder was zu spüren.
Deswegen bist du ja auch als Mr. hier Pistazie da aufgetaucht.
Genau, und ich musste mich im privaten Umfeld, gerade hier in Berlin im privaten Umfeld, jetzt gerade vor kurzem ausgedehnt dafür rechtfertigen. Pass mal, ich bin bei Giovanni Zarrella. Liebe Grüße übrigens. Ach komm, Fantastico, packe ich auf die Liste. Ach, gibt's noch gar nicht. Am 7.6. kommt der neue Song von Giovanni Zarrella raus.
Ja.
Fantastico. Jetzt schon mal auf die Liste gepackt, obwohl er noch gar nicht bei Spotify ist. Habe ich schon einen Ohrwurm bekommen, nur aufgrund der 7 Instagram-Ausschnitte, die ich davon gehört habe. So, ich bin bei Giovanni Zarrella. Ich habe die Wahl. Entweder gehst du da raus, machst einen auf Slick Italo Tom Gebel oder sowas. Oder Roger Cicero. Und machst einen auf Hetero Swinger. Oder du gehst da so raus, wie du wirklich bist. Als die diffuse Persönlichkeit, der man alles zutraut. Und allein die Gesichtsausdrücke, als ich da runtergekommen bin in diesem Kostüm und dann in Offenburg diese Gesichter gesehen habe. Allein dieses Gefühl, diese absolute Ahnungs- und Ratlosigkeit und diese Verwirrung in den Gesichtern der Leute. Dafür war das alles schon wert. Das war wirklich, hat total Spaß gemacht.
Bevor wir vergreisen, machen wir noch mal ein paar krasse Sachen jetzt.
Ja, und weißt du was?
Und wenn wir diesen Podcast, es ändert sich ja überall was. Es ist überhaupt ein Wunder, dass wir das so lange machen. Ich finde nicht, wir enden diesen Podcast irgendwann mit, so, das war's.
Wir machen einen großen Knall. Wir gehen mit einem großen Knall
Und raus. Vielleicht werde ich auch noch gecancelt.
Aber dafür guckt Susanne Wünsch zu genau über das drüber.
Was wir ja, wahrscheinlich. Außerdem hängen ja viele Arbeitskräfte dran. Ja, aber stimmt. die 25 Leute in unserer Redaktion, die da arbeiten und ähnliches.
Die uns immer die Namen falsch aufschreiben, damit du die lustig vorlesen kannst.
Liebe Leute, eine tolle Sendung geht zu Ende.
Wirklich? Jetzt ja. schon? Ich wollte noch kurz über mein neues Fernsehprojekt sprechen, mein neues EM-Studio, was ich mache. In zwei Wochen?
Ja, lass uns das mal Mittwoch machen, weil jede gute Sendung geht mal zu Ende.
Und habe ich schon erzählt, dass wir uns haben begleiten lassen zum ersten Mal von einem journalistischen Team für eine Doku hinter den Kulissen, wie das ZDF-Magazin gemacht wird?
Ja, für welche denn?
Das möchte ich noch nicht verraten, aber weil du ja immer
sagst... Für Brisant oder was?
Weil es gibt so viele Leute, die dann immer sagen, ja, wie ist es denn wirklich? Und jetzt habe ich gesagt, okay, Hosen runter. Der Sommer, was habe ich zu verlieren? Ich habe in diesem Jahr nichts mehr zu verlieren. Gar nichts mehr zu verlieren. Höchstens Deutschland.
Ja, und da haben wir... Ach ja, ich würde noch mal ganz kurz... Willst du Musik?
Ich stehe mit meiner Frau.
Oh nee, das ist Mario Basler. Achso. Wo ist denn die Musik? Mach mal den Jingle so an, dass wir jetzt mal die Musik abspielen können, die Hintergrundmusik, dass die Sendung mal langsam zu Ende ist.
Ja, warte.
Was kommt als nächstes? Olli Schulz. Agnes Schreck-Zimmermann ist scheiße. Übrigens, die SS, das waren nicht alles schlechte Typen.
Hör mal auf jetzt.
Das ist doch keine Schlussmelodie.
Natürlich, das ist eine schöne Schlussmelodie.
Clint Eastwood und John Wayne reiten auf zwei Pferden in den Sonnenuntergang.
Ich habe noch einen musikalischen Tipp. Eine Platte, die ich seit Tagen jeden Abend höre. Hä? Weißt du, wer Beth Gibbons ist? Sängerin von Portishead. Habe ich 95 live in der großen Freiheit gesehen. Mhm. Erste Portishead, eine melancholische, depressiv veranlagte, Beth Gibbons generell. Eine tolle Frau mit schwermütiger Musik. Sie ist mit 59 Jahren nochmal auf dem Peak of the Game, oder wie das heißt, Top of the Game. Mhm. Am Peak angelangt und hat eine großartige Platte mit dem Bassisten von Talk Talk gemacht. Hört man manchmal auch. Und die neue Platte, jeder Song ist gut. Floating on a Moment von der neuen Platte packen wir ja noch auf die Fidi und Bumsi-Liste. Wünschen euch eine schöne Woche.
Ihr habt eine schöne Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Mhm. Und wir gehen mit großen Schritten auf einen wunderschönen Sommer zu, indem wir uns dann wieder ein bisschen verabschieden und dann danach wiederkommen mit neuem Image.
Mit neuem Image, genau. Ich lass mir die Fresse machen. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf.
Du kriegst so eine Jawline, wo man so Papier mitschneiden kann.
Hinterher. Macht's gut, Leute.
Schönen Sonntag, schöne Woche.